I'm running out of time, Elizabeth. The land is dying. People are suffering. Soon, they'll starve. All because of a terraforming system that's spiraling out of control. And only I can fix it. Only I have your genetic code. It won't be long before we hit the point of no return. And then, extinction. I've been searching for months for what I need. A backup of Gaia. The AI you designed to control the system. But every time I think I have a lead, it comes to nothing.
Ihr hört Supercuts, den kritischen Games-Podcast von Superlevel und Cuts Folge 1 Horizon Forbidden West mit Lara Kalbert.
Hallöchen.
Daniel Ziegner.
Hallo.
Und ich bin Christian Eichler. Hi. Lara, was ist dein Lieblingsdino?
Mein Lieblingsdino allgemein. Ja. Also früher hatte ich immer einen Triceratops, aber eigentlich war der Langhals Diso, der Dino eigentlich immer der Bronto war immer so mein Liebling. Aber da bin ich auch ein bisschen beeinflusst worden von in einem Land vor unserer Zeit, weil da das natürlich der Bronto die Hauptfigur ist. Aber eigentlich fand ich Triceratops immer ziemlich geil, muss ich sagen. Wieso? Was ist dein Lieblingsdino?
Wieso? Wer fragt? Ich dachte, stimmt, Bronto gibt's auch. Ich dachte Brachio, aber Brachio ist auch nicht schlecht, finde ich. Aber die sind
ja,
so ein bisschen ähnlich.
Das sind
so
Buddies. Brachio und Bronto sind Buddies.
Die sind sehr ähnlich drauf und ich finde die irgendwie süß, weil ich auch denke, vielleicht wahrscheinlich gab's die nicht so. Also richtig. Klar, es gibt auch Giraffen, aber wer weiß, ob die Dinos wirklich so ausgesehen haben. Und natürlich Archaeopteryx, ob des Namens und der vielen und so, wie ist es bei dir, Daniel?
Stegosaurus, weil der hat coole Zacken auf dem Rücken, das ist ja wohl mega cool.
Diese Rücken.
Ich glaube, den hatte ich auch damals in diesem Dino Magazin.
Ja, das meine ist nächste Frage, hattet ihr das mit diesem Skelett, weil wir sind glaube ich die gleiche Generation, wo man erst dieses Neon-Leuchtskelett machen konnte und dann fand ich recht lame, kam dann, also haben sie glaube ich gemerkt, fuck, das verkauft sich super gut, aber wir haben das Skelett schon fertig, gut, dann geht's jetzt die nächsten Folgen, gibt's dann die Haut, die man so drauf machen kann von außen,
das war halt irgendwie nicht mehr so stark.
Ich auch nicht, ich habe das dann auch aufgehört, ja.
Aber ich hatte Spielzeug-Dinos, also diese Hartplastik-Dinos hatte ich 3 verschiedene.
Ja. Ich auch. Das ist, glaube ich, ein Trend, der nicht ganz weggeht. Und trotzdem ist es ja so, dass Steinzeit und auch Dinosaurier und sowas vielleicht nicht so das Top-Setting für Videospiele normalerweise ist. Selbst bei Filmen und sowas haben wir natürlich ein paar Franchises, offensichtlich Jurassic Park und so. Aber ich finde, gerade an so Steinzeit-Thematik beißt man sich auf die Zähne aus. Also wir wissen noch, Far Cry hat es mal versucht mit Far Cry Primal. Und dann kam eigentlich irgendwie lange nichts mehr bis Horizon das dann richtig mit einem Twist quasi super populär gemacht hat, finde ich. Aber bevor wir dazu kommen, was machen wir überhaupt, Daniel? Also Lara auch, aber wir beide werden hier regelmäßiger noch zu hören sein. Wir haben uns überlegt, wir machen zusammen einen Gaming-Podcast, eine Kombination aus Superlevel und Cuts namens Supercuts, beziehungsweise du hast mich gefragt und ich kann das jetzt sagen, ich habe nur gewartet, bis mich jemand bittet, jahrelang. Ich habe nur gewartet, bis jemand sagt, willst du bei einem Gaming-Podcast dabei sein? Dass ich sagen kann, ja, bitte, aber ich will nicht alles alleine machen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Wir haben es ja schon ab und zu bei Cuts. Wir drei ja eine der ersten Cuts-Folgen zusammen gemacht. Folge 2, glaube ich, war das damals.
Über Games auch,
Spiele.
Ne?
Genau, 2019 oder so müsste das dann gewesen sein. Genau, 2020 haben wir oder da in dem Dreh angefangen und jetzt dann regelmäßig einmal im Monat wollen wir das machen.
Genau, und das ist so ein bisschen du sagst es schon, du hast dann drauf gewartet, dass sich jemand fragt. Das kam mir so ein bisschen auch der Gedanke nach nach den Folgen, die wir zu Matrix gemacht haben, weil ich mich so erinnert habe, dass du früher auch mal öfters über Spiele geredet hast und bei Superlevel, das ist so ein crowdgefundetes Gaming-Magazin, findet ihr unter superlevel.de. Wir machen da vor allem Text, aber irgendwie keine Podcasts mehr wie früher und irgendwie kribbelt mich das aber auch noch, weil ich irgendwie ja auch dem Podcast nicht den Rücken kehren kann und dann fühlte sich das irgendwann wie so ein Geistesblitz kam das so. Und schien passend und the rest will be history.
Probably. Ja, nach der Folge.
In 100.000 Jahren.
Genau. Hören wir dann auf. Nee, wir gucken einfach mal, ne? Geplant ist es einmal im Monat zu machen. Kannst du noch ein bisschen mehr, vielleicht können wir das nochmal jetzt hier machen, ein bisschen mehr nochmal zu Super Level erzählen für Leute jetzt, die nur Cuts vielleicht gehört haben, das noch nie davon gehört haben. Was ist das? Was macht ihr da?
Aber gern. Super Level ist ein, wir nennen es so ein bisschen so ein Indie-Spiele-Magazin, / Newsletter, was auch immer gerade der Begriff ist, der cooler klingt. Also was wir machen, ist im Endeffekt Journalismus über Videospiele und wir versuchen dabei so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und so ein bisschen eine Nische zu füllen, die uns fehlt. Uns, das bin ich und Florian Sand, das ist mein Co-Mitredakteur. Wir betreiben das mit ganz vielen freien Autorinnen, unter anderem auch Lara, die schon Text für uns geschrieben hat.
Hello.
Und und wir das ist alles eine Bubble hier.
Du bist so wie Aloy, geht doch immer in jedes Gespräch rein mit so einem
Actually, I'm the savior of Meridian.
Maybe you've heard of me. Genau, wir versuchen so ein bisschen eine andere Form von Spielejournalismus zu machen. Meistens machen wir so Porträts, Making-of, blicken ein bisschen hinter bestimmte Trends oder sprechen irgendwie mehr mit Leuten. Was es dadurch gar nicht gibt, ist so das klassische das klassische täglich Brot des Spiele, der Spielepresse. Also sowas wie Reviews zum Beispiel machen wir gar nicht, was ich ja gerade schon sagte, was so ein bisschen dazu führt, warum dieser Podcast so ein bisschen hier auch Drive von unserer Seite aus hat, weil man natürlich trotzdem immer noch Meinungen hat, ja. Genau, so, was mir jetzt aufgefallen ist bei der Vorbereitung für dieser Folge, wir sprechen jetzt hier über Horizon 2 zusammen mit Lara und da ist mir wieder eingefallen, es gab Super Level schon mal, wir haben so ein Reboot quasi gemacht, der Florian und ich, 2017, oh, lass mich nicht lügen, 17 oder 18, ist die erste Version von Super Level, wurde damals eingestellt. Das war damals noch ein Indie-Games-Blog. Also da gab es ganz viel Reviews und auch Podcasts über Indie-Spiele und manchmal auch größere Spiele. Und einer der letzten Podcasts, die wir da veröffentlicht haben, das war tatsächlich ein Gespräch über Horizon Zero Dawn, also den ersten Teil der Horizon-Serie, zwischen mir und Lara. Und ich finde das irgendwie schön, dass sich so der... Nicht der Kreis schließt sich, ist falsch, ne? Also wir schlagen hier so eine Brücke
eine in die Tradition.
Ja.
Das heißt,
wir wissen ja, dass Horizon 3 kommt ja dann eine Woche bevor das nächste Elder Scrolls rauskommt und da müssen wir dann natürlich mal wieder
direkt zu reden. Ja. Du bist der Erste, der jetzt 5 Euro in die Elden Ring Kasse.
Ich habe das nicht gesagt. Du bist der Erste, der das reinpacken muss. Ich habe
Elder Scrolls ist nicht Elden Ring. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen.
Ja, und so habe ich dich jetzt ausgedribbelt und im Hintergrund ein bisschen Geld abgeschreppt für Katz. Genau, es gibt natürlich noch ein anderes Spiel, das auch viele gerade gespielt haben und wir sind jetzt aber, nein, wir reden erstmal über das, was da vorausgekommen ist. Dieses Spiel, was du angesprochen hast, machen wir dann nächsten Monat. Und Lara, du machst viele Sachen, aber unter anderem auch Polygamia. Ne? Kannst du vielleicht auch noch mal einmal kurz erklären, was das ist für Leute, die es nicht kennen?
Wir haben einen ähnlichen Ansatz wie Super Level, nur dass wir uns nicht nur auf Spiele fokussieren, sondern wir sind quasi ein unabhängiges Spielemagazin, ein unabhängiges Webmagazin für Popkultur, die aber mit der Kulturkritik herangeht. Also wir versuchen über Videogames, über Filme, über Serien und alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Manchmal reden wir aber auch über ganz andere Themen, wie über den russischen Spät, irgendwas in der Literatur, ich habe es wieder genau vergessen, wie es war, zur Tauwetterperiode. Also wir machen einfach alles, was Popkultur ist, aber wir gucken halt versuchen nicht mit so einer klassischen Brille drauf zu gucken und machen so Waschmaschinentest-mäßig, wie viele Frames per Second hat's und wie lang sind die Skilltrees und wie viele Stunden spielt man, sondern wir gucken halt...
Schade, das hätte mich jetzt interessiert, ja.
Ja, genau. Also wir gucken halt, was für Themen stecken drin, was für Aussagen hat dieses Spiel, wie gut macht dieses Spiel oder der Film oder die Serie diese Aussagen und was hat das vielleicht für größere Bedeutung, solche Sachen. Ja, und wir machen das momentan vor allem, also genau, der Gegenentwurf, also es ergänzt sich perfekt mit Super Level, denn wir machen es eigentlich nur noch per Podcast und kaum noch per Text. Also wenn ihr beides haben wollt, dann macht lest Super Level, hört Polygamia, den Polycast und einmal im Monat jetzt den Supercut. Dann seid ihr, also das mehr braucht ihr da nicht im Leben.
Nee, das reicht dann
nicht. Braucht ihr keine andere
dann könnt ihr
braucht auch mal ihr keine anderen Gaming-Podcasts mehr, keine anderen Sport machen Filme oder sowas, Serien. Ja, gar Cuts kann man vielleicht noch hören.
Genau, was ist das? Cuts ist ein Film-Podcast. Ab und zu reden wir auch mal über Serien, ab und zu haben wir vorher auch mal über Videospiele geredet. Das liegt daran, dass ich mal einen Gaming-Podcast gemacht habe, der hieß Rush. Das war zusammen mit Giga Games, hauptsächlich mit Alexander Gilsdorf, der auch noch bei denen arbeitet. Und da hatten wir auch immer, also ich meine, jeder fängt ja dann immer sein Projekt an mit, wir machen es jetzt aber mal kritisch oder wir machen es jetzt mal anders. Und dann macht man so ein Jahr und merkt sich, ach okay, es gibt schon 5 Podcasts, die auch so sind. Aber das weiß man oft am Anfang nicht, wenn man anfängt, weil man noch nicht in der Szene drin ist. Und genauso hatten wir da auch angefangen. Und auch viele Kulturthemen und so einen journalistischen Ansatz ein bisschen verfolgt. Also, dass wir uns auch gefragt haben, okay, auch mal so Sachen wie, was ist eigentlich dieses Konzept des Ninjas oder sowas, den wir jetzt da und da spielen? Was ist da eigentlich historisch drin? Was soll das mit uns machen? Was ist die Geschichte von Kriegsspielen und so weiter? Das hatten wir damals so diesen Fokus. Einerseits halt Giga Games, die hauptsächlich halt mit Games beschäftigt waren. Und dann, ich war bei Detektor FM, ein Online-Radiosender, wo wir halt eher so diesen journalistischen Fokus, wir rufen mal einen Wissenschaftler an und schauen mal, was der oder die dazu sagt, hatten. Und da ist auch Shots damals entstanden, das war der Vorgänger-Podcast von Cuts. Und dann musste das da aufhören und habe ich das quasi selber weitergemacht mit vielen unterschiedlichen Leuten. Und genau, Cuts ist jetzt fast bei der 100. Folge und ab der 100. Folge wird's noch ein bisschen stärker in so eine fragende, eventuell forschende, diskutierendere Richtung gehen. Also wir wollen uns stärker auf verschiedene Genres, Strömungen und auch auf Filmtheorie und so beziehen. Das wird dann alles so ein bisschen klarer und sonst auf Kritik, ne? Und dann auch wirklich die Sachen zu kritisieren. Das bedeutet nicht, dass es immer, also manchmal sagen die Leute, das heißt kritischer Filmpodcast, es ist ja gar nicht so kritisch. Dann denke ich so, naja, es geht ja nicht darum, dass man quasi das dann immer alles schlecht findet, sondern dass man es halt kritisiert, also dass man es auseinandernimmt und sich fragt, was ist darin halt gelungen, was nicht und nicht hauptsächlich nacherzählt oder sowas. Und das wollen wir natürlich dann jetzt auch so ein bisschen bei den Videospielen machen. Aber ich denke mal, wir müssen uns da alle noch, Daniel, wir haben auch noch nicht so oft gepodcastet, so ein bisschen eingrooven und mal gucken, wie es so wird. Aber das ist hier, glaube ich, auch unser Ansatz, ja. Genau, und bevor wir zum Spiel kommen, über das wir heute reden, müssen wir vielleicht noch eine einzige Sache klären. Und zwar, wie ist das jetzt mit diesem neuen Podcast Supercuts? Ist das jetzt ein Paywall-Format? Ist das for free? Wie machen wir das? Wie oft kommt es? Und so weiter und so fort. Deswegen hier jetzt die wichtigsten Infos. Supercuts kommt einmal im Monat und Supercuts ersetzt auch keine Folge bei Cuts oder sowas. Es kommt einfach extra zu allem, was wir sonst machen. Das ist die erste wichtige Information. Also einmal im Monat gibt es eine neue Folge Supercuts. Zweitens, das Format wird frei verfügbar sein. Also im ganz normalen Podcast-Feed von Cuts findet ihr einmal im Monat eine Folge Supercuts. Wir wollen aber natürlich auch, dass ihr Cuts finanziell unterstützt oder Superlevel finanziell unterstützt. Und deswegen haben wir vor, dass nach jeder Folge Supercuts, ungefähr so eine Woche später, DLC rauskommt, also Downloadable Content, quasi eine kleine Extra-Folge, in der wir über andere Sachen sprechen, die wir so gespielt haben, vielleicht mal eine Gaming-News besprechen oder so, einfach so ein bisschen eher Laber-Podcast-mäßig, was hat uns diesen Monat sonst noch so in Bezug auf Games interessiert. Vielleicht ein bisschen so, falls ihr das Mailbag-Format von Cuts kennt, ungefähr so. Und das könnt ihr erst hören, wenn ihr entweder Cuts oder Superlevel unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/cuts oder auf superlevel.de findet ihr den Link. Und da kriegt ihr dann einen Special-Podcast-Feed, in dem ihr diese Folge hören könnt. Also falls ihr Lust habt, dass es Supercuts immer weiter gibt, dann würden wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Und dieser neue Podcast, sowie auch andere neue Formate, die wir mit der 100. Folge von Cuts starten werden, die kommt Anfang April, die werden wir so 6 Monate lang testen. Also von April bis einschließlich September wird es dieses neue Format geben, sowie auch das DLC-Format, das hinter der Paywall ist. Und wir schauen uns einfach mal an, hat uns das Bock gemacht, haben Leute das gehört, finden wir das gut, finden wir das nicht so gut und sowas. Und schauen uns das ein halbes Jahr an und entscheiden dann, ob und wie wir das weitermachen. Deswegen ist jetzt quasi eine halbjährige Testphase für dieses Format. Und wir reden ja über Horizon Forbidden West. Und ihr habt schon mal über Horizon Zero Dawn geredet. Wisst ihr noch so ein bisschen, was ihr da, also nicht, dass ihr die Folge jetzt vielleicht noch mal gehört habt, aber ungefähr, worum es da bei euch ging, wie ihr das damals aufgenommen habt, dieses Spiel. Denn Guerilla Games, von denen ist es ja, die haben ja relativ, also die haben ja Killzone so lange gemacht. Und dann in einer atemberaubenden Metamorphose, die in, finde ich, im AAA-Sektor, also bei den ganz großen Videospielen, nicht so oft gelingt und man bei Sony eher versucht als bei anderen, habe ich immer das Gefühl. Also bei diesen Sony-Studios, die dürfen dann schon noch mal irgendwann mal was anderes machen. Also wir haben jetzt nicht Uncharted 7 und 8 bekommen, sondern irgendwann gab es da mal The Last of Us. Und ich könnte tippen, Naughty Dog darf wahrscheinlich noch mal irgendwas anderes machen, außer Uncharted und The Last of Us. Genauso wie Sucker Punch, die ja dann Tsushima gemacht haben, ne, nach, wie ist das andere Superheldenspiel, was die vorher gemacht haben? Infamous, ne? Ja, genau. Und so war das ja bei, oder Infamous, genau. Und das war ja bei Guerilla Games auch so, dass die Killzone gemacht haben. Und dann irgendwann es hieß, wir machen jetzt mal was anderes. Und dann kamen die mit diesem Trailer und dem ersten Gameplay von so einem Open-World-Roboter-Dinosaurier-Steinzeit-Spiel um die Ecke, was, das ist halt der Running Gag, kurz vor Legend of Zelda Breath of the Wild rausgekommen ist, irgendwie so 2 Wochen oder sowas, nicht untergegangen ist, sondern ich würde eher sagen, trotzdem sich krass etabliert hat als Marke und deswegen so ein bisschen ja diese Flagship-Marke war, mit der man jetzt sagt, wir bringen das erste große PS5-Spiel raus, ist ja auch auf PS4 erschienen. Wie habt ihr das damals so wahrgenommen? Wisst ihr das noch?
Ja, ich weiß es noch sehr genau, weil wir waren auf, also unterschiedlichster Meinung hätte man kaum sein können über dieses Spiel. Mich hat es sehr, sehr überzeugt. Ich war wirklich sehr begeistert, auch von dem Ansatz und allem Möglichen, also sowohl von der dreifachen narrativen Erzählstruktur, als auch von der Welt und wie das sich das spielt und wie sie quasi sich von vielen anderen Spielen die guten Sachen genommen haben, ihr eigenes Ding draus gemacht haben und Daniel hat nach 15 Minuten ausgemacht, weil er es scheiße fand.
Das ist nicht ganz wahr. Ich hab's wirklich, ich hab's viel gespielt und das ist, aber ich hätte es am liebsten nach 15 Minuten ausgemacht. Das ist nicht ganz falsch. Ich fand's wirklich erstaunlich furchtbar damals. Und hab mir wirklich schwer damit getan, das zu spielen. Ich habe es wirklich lange gespielt. Ich glaube, durchgespielt habe ich es nicht so halb und dann den Rest der Story mir als Video angeschaut. Aber ja, das fand ich dann auch gerade deshalb so interessant, unser Gespräch damals, weil ich auch versucht habe rauszufinden, warum dieses Spiel mir so wenig gefallen hat, obwohl es auf dem Papier ganz wenig Gründe dafür gibt. Weil das ja ganz viel, und das, ich glaube, viel von dem, was ich damals gefühlt und gesagt habe, trifft schon auch wieder auf Forbidden West zu, auch wenn Forbidden West schon Sachen anders macht. Aber auf dem Papier ist es ja ein wunderschönes Spiel, frisches Setting, hat irgendwie interessante Ansätze im Kampfsystem, die anders sind mit diesen großen Dinosaurier-Gegnern. Es hat irgendwie eine total breiten Cast an Figuren und irgendwie eine Story, die sowas wie eine Haltung wirklich vermittelt, was im AAA-Bereich, würde ich behaupten, vergleichsweise selten vorkommt, dass ein Spiel mit diesen Produktionswerten, dass man wirklich spürt, das sind Menschen dahinter, die das gemacht haben, die eine Meinung zur Welt haben. Trotzdem bin ich hart abgeprallt damals, ja. Und das, ich habe noch mal ein bisschen reingehört. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch, den Podcast, den ich damals mit Lara gemacht habe. Das war wirklich so ein bisschen so ein Rausfinden für mich auch, warum das ist.
Ja, können wir ja noch mal verlinken. Sage ich jetzt an mich selber hoffentlich. Hoffentlich mache ich es dann auch. Die größte Lüge, die man in jedem Podcast
erzählt. Das schreiben wir in die Shownotes.
Packen wir euch in die Shownotes alles. Ich war auch ein bisschen unterwältigt damals, als ich Horizon, wie hieß das damals, Zero Dawn. Gespielt habe. Genau. Ich bin da nicht so gut reingekommen. Ich fand das, und das finde ich ist tatsächlich auch bei diesem Spiel jetzt wieder so, ich finde es schon eine konzeptionelle Meisterleistung eigentlich, dieses Franchise sich so erdacht zu haben. Weil ihr wisst ja, dass die bei Sony, kommt ja immer irgendwer rein und sagt dann, wir machen The Walking Dead und Sons of Anarchy zusammen. Und dann sagt jemand, okay, geil, das wird unser neues Spiel. Und so muss ja wirklich irgendwer gesagt haben, okay, wir machen Steinzeit, aber die Dinosaurier, und das sind ja nicht nur Dinosaurier offensichtlich, also ne, das will ich jetzt hier schon gleich mal gesagt haben, sind ja meistens auch unterschiedliche Tiere, die denen so nachempfunden sind. Die sind aber alle Roboter und gegen die kämpft man. Dann gibt's ein großes Mysterium, was ist eigentlich passiert. Und ich finde solche High-Concept-Sachen immer gut, weil ich denke, ja, das ist eigentlich eine spannende Idee, die viele weitere Fragen eigentlich öffnet, die man dann behandeln kann. Ne? Also man versucht quasi ein Setting zu nehmen, das ist ja mal wichtig, dass man was nimmt, was die Leute irgendwie schon checken, also wo man nicht so viel verstehen muss. Und das ist ja bei Horizon erstmal so, die Leute sind scheinbar in so einer tribalen Gesellschaft einfach wieder. Aber gleichzeitig ist es mysteriös, weil die sind so mit Plastiksachen behangen und es hat dieses postapokalyptische auch, was ja auch total in ist eigentlich, ne? Aber es ist eher so eine Art schon Post-Post-Apokalypse, würde man sagen. Also wo die Welt wirklich schon mit einer komplett neuen Gesellschaft, die fast gar keine Verbindung eigentlich mehr zur alten Gesellschaft hat, bevölkert ist. Und dann fragt man sich, was ist da passiert, und findet eben raus, im ersten Teil, den wir natürlich so ein bisschen spoilern müssen, dass es diese quasi militärischen Maschinen gab, die dann irgendwann durchgedreht sind, die Welt, also wo klar war, die rotten die Menschheit aus. Und dann war so eine Frage, was machen wir dann eigentlich und wie schaffen wir das, die Welt wieder zu bevölkern? Das fand ich auch auf jeden Fall interessant. Das ist auch sowas, was ich finde immer so philosophisch irgendwie cool ist in Sci-Fi, diese Frage nach so einer ganz späten Erbinnenschaft. Wir haben das bei dieser Serie Foundation ja auch so, ne, wenn man merkt, fuck, wir haben uns verkalkuliert, können wir es irgendwie noch retten? Also nicht für uns jetzt, oder ich glaube bei Interstellar war das zum Beispiel auch so bei Nolan, aber können wir so die übernächsten Generationen noch irgendwie auf diesem Planeten leben lassen? Und dann gibt's ja dieses Projekt Zero Dawn, was halt die Welt wieder bevölkern will, was dann aber halt schief geht, und darum geht's ja dann in dem ersten Teil und ja in dem zweiten jetzt auch noch mal so ein bisschen. Ich finde aber auch, dass dass es ja sehr interessant ist, dass Sony diese Bewegung zu den Open-World-Spielen gemacht hat, ne, bei ihren ganzen verschiedenen Studios. Also Infamous war auch schon Open-World, aber mit Ghost of Tsushima noch mal so eine, in so einer größeren Ebene. Dann haben wir das bei Horizon gehabt. God of War geht ja auch in so eine leichte Richtung, natürlich anders, aber wir merken schon, diese Spiele werden immer größer, man soll sie immer länger spielen. Und für mich hat sich das nicht so interessant angefühlt, dieses Spiel zu spielen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie erklärt sich das schon aus sich selbst heraus ganz stark, ohne dass ich selber große Fragen an die Welt selbst habe. Nicht unbedingt an die Story, sondern an die Welt. Und ich finde, bei Horizon Forbidden West, jetzt beim zweiten, ist das eigentlich schlimmer geworden noch, weil dieser Teil nicht mehr das Mysterium immerhin hat, was auf einer Handlungsebene erzählt wird, was passiert jetzt in dieser Welt, sondern eher die Frage ist, was machen wir jetzt, wie vermitteln wir das jetzt, ne? Also dieses Spiel muss ja quasi jetzt so ein bisschen versuchen, irgendwie anzuschließen und trotzdem neues Mysterium aufzubauen, ja.
Ich finde, das ist sowas, was man auch ein bisschen dem Spiel anmerkt, dass es eine ganze Weile braucht, bis es so den Tritt findet, wie es eine Fortsetzung zu dieser Geschichte des ersten Teils macht. Weil der erste Teil endet ja mit große Bedrohung, ist besiegt, Tag ist gerettet, und danach kommt so ein bisschen der Epilog, wo die Hauptfigur Aloy nochmal so einen ganz intimen und persönlichen Moment hat mit ihrer Mutterfigur, die eigentlich sie selbst ist, weil sie ist ein Klon von ihr, aber der Einfachheit halber kann man, glaube ich, sagen, dass Elizabeth Sobeck quasi ihre Mutter ist in dem Spiel, in der Bedeutung. Und das endet dann auf so einem total persönlichen Moment eigentlich, das Spiel, bevor Aloy dann weitergeht und wieder die nächste Bedrohung aufhalten muss, weil natürlich am Ende so Post-Credit-Scene-mäßig diese böse KI noch von einem bisschen shady Mitspieler in dieser Welt irgendwie eingesackt wird. Der Anfang von Horizon 2, der braucht eine ganze Weile, bis das Spiel ja irgendwie weiß, was ist die Geschichte des zweiten Teils eigentlich. Es gibt so ein ganz ausgedehntes so ein Tutorial-Segment, das erst eine ganze Weile linear ist, und da kommt noch ein Boss und da wird so ein bisschen ganz viele Zwischensequenzen, und dann kommt so eine kleine Open World, die so ein bisschen so wirkt wie das, sorry, Vergleich, Plateau in Breath of the Wild, das, was ja eine gute Idee ist, einfach für ein Open World Spiel, du hast eine kleine
Open World. Witcher 3 hatte das auch, ne, dass man am Anfang in diesem abgegrenzten Gebiet ist, ne, ja.
Das ist ja eigentlich, das ist eine super Idee, da kommt erstmal diese kleine Open World, wo du ganz viele Sachen schon ausprobieren kannst, wie das Spiel funktioniert, so ein bisschen, so mit, Stützräder sind nicht der richtige Vergleich, aber du kannst ein bisschen üben, ohne dass du, gleich erschlagen wirst von der Riesigkeit der ganzen Welt. Und dann macht sich irgendwann die ganze Spielwelt auf und du hast wirklich diese gigantische 2022 Open World. Und da ist man schon ein paar Stunden drin im Spiel und dann dauert's nochmal, bis das Quest kommt, wo die neuen AntagonistInnen eingeführt werden. Während im ersten Teil die alten Maschinen waren, sind es hier so ein bisschen man weiß es am Anfang nicht, sind es irgendwie Aliens, sind es irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Supermenschen tauchen da auf einmal auf, die technologisch massiv überlegen sind, die irgendwelche unklaren Ziele haben, auf jeden Fall keine guten, weil sie versuchen direkt mal Aloy umzubringen. Und ich habe nicht genau gestoppt, aber es kommt mir schon so vor, als wären es bis zu dem Zeitpunkt so 6, 7, 8 Stunden, die man locker in dem Spiel schon verbracht haben kann. Und ab da nimmt das Ganze auch so ein bisschen Fahrt auf. Und ich habe das Gefühl, dass der Anfang vom Spiel so ein bisschen wie das widerspiegelt, dass die nicht so genau wussten, okay, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben ja das Mysterium der Welt schon aufgelöst und jetzt brauchen wir aber im Sequel muss man ja trotzdem nochmal irgendwie was drauflegen. Und dann irgendwann kommt dann diese externe Bedrohung eben dazu. Und was ist diese Idee der externen Bedrohung? Was ganz am Ende nochmal für den dritten Teil nochmal ganz viel mutmaßlich aufmacht. Also ich glaube schon, dass das auch dem Team nicht offensichtlich klar war, wie es weitergeht. Also selbst wenn der erste Teil auf den zweiten Teil ausgelegt war von Anfang an.
Lara, wie ist denn das? Du hast ja gerade, ganz kurz, dann kann ich zu dir überleiten, du hast ja vorhin diese dreifache so Handlungsstruktur, glaube ich, des ersten Teils angesprochen. Da würde mich mal interessieren, was genau das war, weil ich das nämlich hier auch überlegt habe, dass sie das so versuchen, in Stellung zu bringen und dann kann man immer so ein bisschen alternieren. Dann kann man einmal sagen, was macht dieses Rot, also diese Welt, die quasi zerfällt und sowas mit diesen tribalen Bevölkerungen. Dann gibt es diesen Player von außen, der quasi bei dem man so eine Mystery-Ebene hat. Wer sind die? Warum ist da noch eine geklonte Person dabei? Und dann haben wir diese Jagd nach diesen verschiedenen Subfunktionen dieser KI und dann kann man immer so ein bisschen alternieren. Vielleicht spiegelt das ein bisschen auch den ersten Teil, wo man auch so verschiedene Stränge an Mysterien hatte.
Also ich finde auch eher, also ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass sie nicht wussten, was sie damit machen wollen. Mir war das, also ich bin mir ziemlich sicher, die wussten ganz genau, was sie machen wollen, aber die Struktur ist eigentlich fast genau wie beim Anfang. Denn am Anfang vom ersten Teil bist du mindestens 6 bis 10 Stunden nur in diesem Nora-Gebiet, das ist der Stamm, bei dem mehr oder weniger Aloy aufwächst, und du kommst gar nicht raus, weil das Tor ist zu. Und du musst erstmal ganz, ganz viele Sachen machen, bis du überhaupt zu diesem ersten Inciting Incident kommst, zu dem Proving, also wo sich die Leute halt in so einem Wettrennen quasi messen müssen, und da geht ja schief, weil sie ja überfallen werden. Und damit startet dann die Dreifachstruktur so richtig, denn es gibt einmal die Identitätssuche von Aloy. Wer bin ich? Warum bin ich ausgestoßen? Wo komme ich her? Das endet dann mit, aha, ich bin ein Klon von Elizabeth Sobeck und so weiter.
Ja, kennen viele aus dem richtigen
Nein, aber
Leben.
das ist so der erste Strang. Der zweite Strang passiert ist dieser Überfall von den sogenannten Shadow Carja. Das ist ein anderer Stamm in diesem ersten in dem ersten Teil, die quasi auch gezielt ausgeschickt worden, um jemanden zu töten, nämlich Aloy. Das findet sie aber auch erst später raus, und daraus entspannt sich ja dann dieser innerweltliche Konflikt. Na, das ist, weil die Shadow Carja ja nicht nur die Nora bedrohen, sondern einfach die ganze Welt. Die wollen mehr oder weniger die Welt übernehmen mit Hilfe von Maschinen. Dann gibt's halt diesen Racheplot so ein bisschen von den Nora, und dann trifft man halt auch noch die anderen, die Ozzoram und die normalen Carja, die dann das Ganze wieder gegensteuern mit dem König, der anders sein will als sein Vorfahre, sein Vater und so weiter. Das ist die zweite Ebene, dieser inner weltliche Stammeskonflikt, nenne ich es mal, oder politische Konflikt. Und der dritte ist, die herauszufinden, was mit der Vergangenheit eigentlich passiert ist, abseits von der eigenen Identitätssuche, sondern wie konnte es so weit kommen, dass die Apokalypse überhaupt stattgefunden hat, und was ist Zero Dawn und wie ist das passiert? Also, weil man nimmt ja im ersten Teil sehr, sehr lange an, dass die das überlebt haben irgendwie, nur dass die Welt zerstört war. Und sie findet ja dann heraus, dass Elizabeth Sobeck aber quasi gesagt hat, okay, wir können das nicht überleben, sondern wir werden alle sterben, aber wir entwickeln ein System, das wartet, bis die Maschinen alle weg sind, und dann gibt's ein Reboot der Erde und es werden einfach neue Menschen gespliced, und mit Hilfe von unseren verschiedenen Artificial Intelligence dürfen die dann erfahren, was ist unsere Geschichte, wie konnte es so weit kommen, was können wir anders machen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Subfunctions, die ja jetzt auch wieder eine Rolle spielen, die sollen halt dafür sorgen, dass die Welt wieder bewohnbar wird. Deswegen gibt es ja auch diese Dinos, weil die sind eigentlich dazu da, dass die Erde wieder urbar zu machen, wieder bewohnbar zu machen. Deswegen gibt es zum Beispiel solche kleineren Tiermaschinen wie die Grazer. Das sind die halt die den Boden umackern. Es gibt die Scrapper, die Metallreste wieder aufarbeiten und so weiter und so fort. Das sind die drei Stränge des ersten Teils, und es ist genauso wie jetzt beim zweiten Teil so, dass man die ersten 6 bis 10 Stunden nur in diesem Nora-Gebiet verbringt. Und so ist es hier halt jetzt auch, dass man in dem ersten am Anfang nur in so einem Anfangsgebiet ist, und dann hat man so den ersten hat man wieder diesen inciting incident, weil die Regala überfällt, also das ist ja so eine rebellierende Stammesfrau wieder, nur diesmal halt aus anderen Gründen und es hängt, also es spiegelt sich insgesamt schon sehr stark, weil zwar kommt die identitätsstiftende Suche von Aloy relativ spät, erst mit ich weiß nicht, wie weit wir hier spoilern dürfen.
Ja, so ein bisschen können wir, glaube ich,
also, weil sie trifft ja dann auf eine Person, die dann genau das in Frage stellt, wieder ihre Identität, weil das ist, also das wäre die zweite der zweite Strang wieder hier, und was hier halt diesmal nicht so stark ist, ist irgendwie dieser dritte Vergangenheitsplot, der wird quasi durch die Phasinis dann, durch diese Berührung von außen, also wir haben wieder drei Handlungsstränge, wie im ersten Teil auch, und es ist ziemlich genau auch von dem Timing her, also von den wenn man hier so ein bisschen die Filmtheorie benutzt, ne, diese verschiedenen Phasen, diese verschiedenen Stages von einem Plot, dann ist es die Akte, die sind auf jeden Fall auch vom Timing her ähnlich aufgebaut. Nur ist diesmal halt die Welt etwas größer und dementsprechend ist das Gesamtding wahrscheinlich länger geworden. Aber ich würde wirklich nicht in diese Falle tappen zu sagen, die wussten nicht, was sie machen sollten. Weil das wäre, weiß ich nicht, das spricht denen auch ein bisschen ab, dass die als Profis das nicht schon eine ganze Weile machen.
Naja, also ich meine, auch eine große, teure Produktion kann an den verschiedenen komplexen Handlungssträngen ja scheitern. Und ich glaube, was mein Problem, was ich damit eher meine, ist vielleicht weniger eine Story-Ebene als vielleicht eine Struktur, wie dieses Spiel strukturiert ist. Und vielleicht ist es zu lang her, es ist echt wirklich 5 Jahre her, dass der erste Teil rauskam und ich habe seitdem nicht mehr gespielt, aber ich habe nicht in Erinnerung, dass der erste Teil so einen langen, extrem linearen Anfang hat, und ich habe das Gefühl schon, dass Forbidden West eine ganze Weile in so einem sehr linearen Bereich verbringt, bevor man diesen Fahrstuhl nimmt, wo man dann in dem ersten Open-World-Gebiet landet. Das fand ich sehr, sehr zäh, und ich fand es auch sehr schade als Anfang, weil ich das Gefühl habe, dass dann kamen tatsächlich ein paar Momente, die ich an Horizon zwar wirklich gemocht habe und sehr viel besser fand und die für mich sehr viel besser funktioniert haben als im ersten Teil, die aber wirklich erst nach diesem super langen linearen Teil kam, von dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, was genau der tut, erzählerisch oder in irgendeiner Hinsicht. Aber vielleicht meine ich das so ein bisschen eher auf einer strukturellen.
Ich kann das total gut nachvollziehen, denn ich fand das grauenhaft eigentlich in diesem Spiel, wie es gemacht war und was da vermittelt wurde. Und ich habe das, was vermittelt wurde nicht. Und ich finde auch ein paar Momente ganz interessant, aber ich habe mir heute nochmal in höherer Geschwindigkeit aber dieses 5 Stunden alle Cutscenes-Video auf YouTube angeguckt von diesem Spiel. Und ich finde, dass dieser zweite Teil, wenn wir jetzt sagen würden, man übernimmt diese 3-Akt-Struktur oder diese 3 Mysterien, 3 Stränge, die wir haben, zwischen denen man immer alternieren kann und versucht daraus dann was Interessantes zu erzählen, dann ist, glaube ich, der zweite Teil meines Erachtens nach auch viel träger als der erste, weil die unterschiedlichen Teile davon für mich jetzt sehr uninteressant eigentlich rübergebracht wurden. Der erste Teil ist ja einer, wo man sagen, da kann man, glaube ich, länger drüber diskutieren. Also wir sind übrigens gerade so, man sollte es ja bei Spielen nicht immer trennen, Story, also viele Entwickler und Entwicklerinnen machen das ja so, die eine Hälfte ist Story und Cutscenes, die andere Hälfte ist Gameplay. Schön ist ja, wenn das auch mal verzahnt ist, aber ich glaube, für eine Diskussion bietet sich's an, jetzt auch erstmal auf dieser Story-Ebene ein bisschen zu bleiben. Der erste Strang nach Aloys Identität, da habe ich zwischenzeitlich manchmal gedacht, okay, wir haben ja so ein bisschen wie eine Klimaaktivistin bei ihr. Ich find's eh witzig, dass wir so fast so ein White Girl with Dreadlocks irgendwie Charakter hier haben in so einem Multimillionen-Dollar-Spiel irgendwie. Daran erinnert sie mich so ein bisschen. Es sind ja keine richtigen Dreadlocks, aber sie ist schon so ein bisschen, finde ich, auf so eine junge politische Ebene halt gemacht. Sie erinnert schon ein bisschen, finde ich, in diesem Drängen der Zeit und dem Unverständnis diesen alten Männern halt gegenüber auf, wir müssen jetzt mal was machen und sowas, und deswegen ist sie ja hier so ein bisschen auch so gezeichnet. Was ich interessant finde, ich finde sie aber persönlich als Charakter unerträglich. Also ich finde es unglaublich, also ich finde, das ist ein Spiel, was unfassbar gut gesprochen und unglaublich langweilig geschrieben ist. Also ich habe jetzt auch nochmal, als ich es durchgeguckt habe, es ist so eine Mischung aus Betroffenheit, Techno-Babble, Weltuntergangserzählung, die finde ich ganz wenig mal irgendwohin führt. Und das ist ja verzahnt mit unterschiedlichen Ebenen. Einmal haben wir Aloy, die immer so ein bisschen diese gleiche Meinung hat, von wegen, ja, kommen wir jetzt hier mal weiter, hallo, ich möchte auch mal was sagen und so. Was ich interessant finde, so einen Charakter in den Mittelpunkt zu stellen, aber sie ist mir viel zu uninteressant einfach als Figur, um sie so lange zu begleiten. Diese zweite Ebene, die politische Ebene, finde ich sau auch eigentlich uninteressant an den Haaren herbeigezogen mit diesen verschiedenen Tribes, die sich dann da bekriegen und dann hauen wir die Mauer bei dem einen ein und dann musst du jetzt nochmal in den Norden, um die anderen zu holen und sowas. Also ich finde das so richtig, dass das Spiel will ja eigentlich so eine Ungeduld von Aloy, glaube ich, auch rüberbringen, die man selber dann auch hat. Aber ich finde, es führt so weit, dass es zum Frust wird, dass man denkt, okay, ich sehe eigentlich kein vielschichtiges Bild von Politik, sondern ich sehe es genauso wie Aloy. Ich denke, ihr redet alle Quatsch, lasst mich mal jetzt das Spiel weiterspielen. Und die dritte Sache, diese Mystery-Ebene mit diesen Übermenschen, die da aus dem Weltall kommen, finde ich halt viel, viel uninteressanter als diese grundsätzliche Idee, die wir hatten, was ist früher passiert. Und dadurch, und wir merken es ja auch schon im Podcast, wenn man so darüber redet, wie viele Wendungen es gibt und wie viel man erklären muss, es kommt halt immer noch mal irgendeine Subfunction und irgendeine KI und irgendeine Sache und dann hier noch mal das Ding und da ist jetzt noch mal der Fail-Safe State und hier müssen wir nochmal irgendwie die Spyware von dem Tracker machen und wir sind in dem 100. Sci-Fi-Gebiet und ich muss sagen, ich fand es fast alles uninteressant, außer das, was in Las Vegas passiert und was später noch ein paar Dialogen passiert. Mich hat das gar nicht interessiert und ich könnte gar nicht richtig sagen, worum es in diesem Spiel tatsächlich geht.
Kann es sein, dass du kein Science-Fiction magst?
Nein.
Ich meine, das ist genau das, also das sind.
Ich mag keine schlechten Science-Fiction-Serien, glaube ich, die so mit so 100.000 verschiedenen Twists ankommen. Ich hatte das Gefühl, ich sehe eine sehr gut gesprochene, aber so sehr lieblos hingeschulterte Science-Fiction-Serie. Ja.
Also wenn man eine Sache über Forbidden West nicht sagen kann, ist, dass es lieblos ist. Also das ist, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Tut mir leid, da steckt in jeder Ecke und in jedem, an jedem kleinsten Fitzel steckt Liebe zum Detail drin. Und
ja, es ist aufwendig, genau, das würde ich auch sagen. Es ist aufwendig, es ist super aufwendig, aber ich finde es einfach, aber uninteressant gleichzeitig. Das ist, was ich sagen würde. Aber
das ist ja dann nicht lieblos. Also das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Du kannst
ja
nicht sagen,
lieblos, Aufwand ist nicht immer Liebe. Also Liebe zum Detail ist ja auch nicht unbedingt Liebe. Ich finde das halt, was da wirklich verhandelt wird, ist irgendwie nicht so interessant. Sie parkt ihre Leute in diesem Hub, den sie haben. Sie macht ja diese Sachen, sie geht in diese KIs. Aber irgendwie, so was mich das alles interessiert, habe ich nicht so ganz durchdrungen, als ich das gespielt habe.
Naja, also ich meine, die zwei großen Messages, also die Identitätssuche und das, was Aloy betrifft, hängt ja damit zusammen. Denn die haben ja quasi die Trope aus dem ersten Teil, das ist ja eine klassische Chosen-One-Trope, haben sie jetzt quasi auf links gedreht und dekonstruieren die jetzt. Weil sie sagen, Aloy versucht immer alles alleine zu machen, weil sie glaubt, sie muss es, weil sie als einziger das kann, einziges kann, als sogenannter Klon von Elizabeth Sobeck. Und sie muss aber lernen, dass es eben nicht so ist. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Diskussion, die wir auch führen müssen, weil genau darum geht's ja. Wenn du sagst, es ist eine Klimaaktivistin, naja, ich meine, also Klimaaktivistin kann man alleine zwar sein, aber es bringt wahrscheinlich nichts. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, und zwar immer wieder, dass man alleine sich kaputt macht und auch nicht immer das am Ende zu einem guten Ende bringt, sondern dass man halt zusammenhalten muss, dass man zusammen an verschiedenen Fronten gleichzeitig was erreichen muss, sonst funktioniert's nicht. Und genau das ist das, was über diesen Hub und über diese verschiedenen alten und neuen FreundInnen und BegleiterInnen hinzukommt, dass man eben auch mit denen dann in Interaktion kommt und mit denen dann eben auch noch ihre eigenen Geschichten erleben kann, damit man merkt, warum machen die das eigentlich alles zusammen, wo das so ein Bonding funktioniert, und dann am Ende sie auch wirklich alle in diese finale Schlacht alle gleichzeitig ziehen und auch alle wissen, wir könnten hier sterben, aber es ist es wert, und eben nicht nur Aloy alleine, und Aloy würde bis zum Schluss auch nicht alleine dahin kommen. Es kann sein, dass sie manche Kämpfe alleine machen muss, aber sie wäre zu den Kämpfen gar nicht gekommen alleine. Und das ist auch der große Unterschied zum ersten Teil, wo sie ja wirklich immer alles alleine gemacht hat und auch geschafft hat. Und das ist, glaube ich, für mich auch so das Thema, warum es für mich so wichtig war, weil ich habe gemerkt, okay, genau das ist es. Ich bin ja auch aktivistisch tätig und ich merke einfach, alleine macht man sich da einfach kaputt und man kommt an Grenzen, man scheitert, man ist frustriert. Deswegen ist es für mich ein ganz wichtiges Thema, was dich interessieren sollte. Und das zweite wichtige Thema, was über die Phasines kommt, ist die große, große, sehr vernichtende Kapitalismuskritik, die dich auch interessieren sollte, meiner Meinung nach.
Die Phasines, das sind quasi diese Menschen, die dann, oder die Übermenschen, die dann aus dem Weltall wieder zurückkommen, um das noch kurz zu sagen. Wo liest du da das genau. Kapitalismuskritische drin?
Ich wollte, also Daniel, du kannst auch natürlich auch noch was dazu sagen, aber ich kann auch versuchen, noch erstmal den zweiten Punkt aufzumachen.
Ich wollte jetzt erstmal.
Ja, also Das sieht man ganz stark daran, dass diese Fasines-Leute, diese Übermenschen oder Rückkehrer, sind ja alles quasi Nachbauten von den von echt lebenden Menschen, die hier jetzt gerade ihr Leben leben. Nämlich, das sind alles superreiche Leute. Das ist ein Jeff Bezos, das ist ein Mark Zuckerberg, das ist ein Elon Musk. Das sind alle diese superreichen Leute. Es sind auch ein paar, ist auch eine dabei, die so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, in die Jenner-Richtung oder Kardashian-Richtung vielleicht geht, so. Das sind, die sind reich, die sind egoistisch bis zum geht nicht mehr, die sind in ihrem eigenen schweben in ihrer eigenen Welt und meinen, sie könnten alles tun und lassen, was sie wollen. Und das ist genau das, was ja gerade passiert. Ich meine, die haben ein Raumschiff gebaut, sind damit abgehauen, als gemerkt haben, die Welt geht zugrunde, die Erde, und haben dann auch noch fingiert, dass das Raumschiff zerstört. Also sie haben so diesen Aufwand noch betrieben, und als sie ihren eigenen Planeten dann auch wieder durch den Kapitalismus zugrunde gerichtet haben, sind sie wieder zurückgekommen und haben den Anspruch, dass sie jetzt die Welt wieder formen können, wie sie wollen. So. Und also, wenn das nicht Jeff Bezos mit seiner Penisrakete ist oder Elon Musk mit seiner SpaceX, dann weiß ich auch nicht. Und dass die auch an allen Ecken, immer wenn man mit seinen BegleiterInnen oder mit wem auch immer über die redet, bei allen Dokumenten, die man findet, da wird kein gutes Haar an denen gelassen. Da wird immer gesagt, das sind egoistische, geldgeile Egomanen. Also, ich weiß nicht, noch deutlicher kann man eine Kapitalismuskritik ja jetzt gerade nicht formulieren. Und es ist für mich auch in dem Sinne, weil wir von einem AAA... Dass es
so einzelne Individuen gibt, die quasi dann verwerflich sind, ist jetzt nicht die krasseste Kapitalismuskritik.
Die stehen ja für den Kapitalismus als Personifikation. Und mit der finalen, um jetzt den Schlusspunkt noch zu setzen, mit der finalen Offenbarung, die jetzt auf den dritten Teil dann ja auch aufbaut, wird das ja noch viel deutlicher, denn die sind ja unsterblich, und es war immer noch nicht genug. Und das ist ja das. Kapitalismus muss immer weiter, ist immer höher, immer krasser sein. Und jetzt ist es so, dass der Kapitalismus die eigenen Herrscher frisst, die eigenen Macher frisst und sie jetzt durch das ganze Universum jagt. Also für mich ist es mehr als nur individuelle Geizkragen, sondern es ist, die stehen als Pars pro Toto für den Kapitalismus.
Verstehe, dass das so sicher so gemeint ist. Allerdings ist das für mich, um eine echte Kapitalismuskritik zu sein, ist da zu wenig wirkliche Kritik an Strukturen des Kapitalismus, weil es eben, wie du gerade beschrieben hast, auch total auf wirklich bösartige Individuen reduziert wird. Und die sind in weiten Teilen wirklich schon Karikaturen. Es gibt diesen Hacker-Typen, der irgendwie wirklich die unausstehlichste Mark Zuckerberg San Francisco Hacker-Dude Karikatur ist. Und auf dem Level sind die Figuren alle. Und da finde ich, ich sehe, dass das bestimmt ein Gedanke dahinter ist. Und ich glaube, aber da fehlt dann irgendwie da fehlt mir persönlich die Substanz, um es wirklich eine treffende Kapitalismuskritik zu nennen, nicht nur eine Kritik an individuellen Verhalten von reichen, mächtigen Personen. Ich glaube aber, also ich finde auch gar nicht, dass das der treffende Punkt des Spiels ist oder der treffendste inhaltlich, sondern ich habe irgendwann während des Spielens Christian eine Notiz im Chat geschickt, damit ich es nicht vergesse, und zwar Alloys for Futures. Und ich glaube, es war genau die Szene, wo sie an einem der Stämme, die in so hohen Baumhäusern leben, wo sie vor denen steht und sie darauf hinweist, hey, da ist diese Seuche, die alle Pflanzen zerstört und eure Felder zerstört, die man im Hintergrund dieser Zwischensequenz sogar sieht, die von so roten Pflanzen zerfressen werden, die alle anderen Lebewesen zerstören, und die irgendwie aber erstmal sagen, ja, aber wir haben irgendwie dieses Problem und jenes und kümmere dich erstmal darum, mach erstmal dies, und da wird so von Ello irgendwas gefordert, bevor sie eingestehen, auf diese weltvernichtende Bedrohung einzugehen. Und das ist so, glaube ich, eine der Szenen, wo es am deutlichsten wird, dass der für mich starke thematische Kern wirklich diese Klimawandel-Thematik ist. Und ich glaube, wenn das der zentrale thematische Kern ist, dann ist da immer automatisch so ein Gier-Element dahinter, weil das diese Form von Ausbeutung der Erde letztendlich halt irgendwie dazu führen, und wie es im Fall dieser Fasines auch so ist, dass die dann auch dazu führt, dass die in einem anderen Planeten kolonisieren und den zerstören. Und ich finde, das ist die sehr, 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 sehr viel stärker treffende Ebene in diesem Spiel. Auch gerade, weil, was Christian schon sagte, irgendwie Aloy hat so, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Klischee, ne? Aber sie ist so die Hippie-Studentin, wenn man ihr irgendwie, wenn man das entsprechende Outfit später auch findet, irgendwie mit so weiten Hosen irgendwie und allem. Sie passt irgendwie voll in dieses Bild und das passt einfach auch in die starken Visuals, die das Spiel hat, von dieser zerstörten Welt, die aufgefressen wird von dieser Bedrohung, wo dann verendende Füchse liegen und wo Ländereien und Felder und Ernten zerstört werden. Und ich finde, das ist die sehr viel stärker treffende
Wie findet ihr, ich finde, das ist ein sehr schöner Punkt, wie findet ihr denn diese Mischung aus einerseits einer Art von Klimawandel-Metapher oder sagen wir mal Klimaaktivismus-Metapher? Also eine Person sagt immer, ey, das, worüber ihr euch gerade so Gedanken macht, das ist nicht so wichtig. Es gibt eigentlich ein größeres Problem und ich muss eigentlich hier da und dahin und ich kann nicht so richtig jetzt mich ganz darauf einlassen, was ihr hier wollt, aber so ein bisschen mache ich es trotzdem, weil es ein Videospiel ist. Wir brauchen noch drei Quests. Und diese Verknüpfung mit diesem kolonialen Setting, weil einerseits beschreibt man die Phasines als quasi andere Welten und ihre eigene Welt wieder kolonialisierend, aber gleichzeitig ist ja Aloy jemand, der mit so einem technischen Verständnis eigentlich rumläuft und den Leuten so ein bisschen ihre Welt erklärt und quasi so ein bisschen sagt, seid ihr blöd, das ist alles, da ist keine heilige Stimme oder was in dieser Höhle und da hinten auf dem Berg, da ist irgendwie kein Geist oder so, sondern es geht hier um KIs und um Programme und dies und das und ich muss dahin. Und die Frage, die sich ja dann da stellt, versucht das Spiel dem wirklich was zu widersetzen, weil wir haben so ein bisschen so eine Art von Game of Thrones Erzählung auch, ne? Game of Thrones hat ja auch so funktioniert, auch sogar noch mit diesen Eiszombies, auch so ein bisschen klimawandelmäßig, ja, wo wir verschiedene Häuser hatten, die im Clinch lagen und dann am Ende musste man sich irgendwie dagegen irgendwie so zur Wehr setzen. Nur ich finde, da das ja, also es ist ja nicht so, dass das das Hauptproblem der Klimakrise ist, dass wir quasi, dass die indigenen Bevölkerung der Welt oder sowas jetzt das Problem sind mit ihren Denkweisen, dass wir nicht den Klimawandel bekämpfen können, sondern die Profitgier der Menschen. Und dadurch passt dieses Bild ja nicht so ganz. Und deswegen finde ich es interessant, dass es hier so zusammengeschmissen ist, weil ich persönlich finde es als Idee irgendwie ganz interessant, aber es aber nicht so sonderlich später beeindruckend, dass ich dann dachte, da kommt jetzt mehr raus, als ja, die Menschheit muss halt zusammenhalten und jeder hat so ein bisschen seine eigenen Bräuche. Ich fand, dass die alle sehr simpel gezeichnet waren. Und Aloy, du hast ja gesagt, Lara muss ja auch andere Leute finden und muss irgendwie auf andere vertrauen. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass diese Gesellschaften ihr eigentlich viel zu sagen haben oder so oder sie von denen jetzt sonderlich viel lernen kann, sondern am Ende hat sie halt recht und dann sehen die das halt auch. Und dadurch ist dieses Bild politisch nicht so super stark, finde ich.
Naja, also ich finde, wenn man sich halt zum Beispiel mit Zoe unterhält, das ist eine von den neuen Figuren, die zum Beispiel aus diesem Stamm kommt, die kommt aus einer Gruppierung, die mehr oder weniger PazifistInnen sind, solange sie nicht eingegriffen werden. Und die haben als oberstes Gremium einen sogenannten Chor und da wird viel über Musik gemacht und so weiter. Und da wird dann, wenn man mit ihr redet, schon klar, die setzt sich immer wieder damit auseinander. Also die sagt auch einmal, mindestens mehr als einmal in den Gesprächen ganz deutlich, ja, du hast mir jetzt gezeigt, das ist viel hat es mit viel mit Technologie und so weiter, aber ich kann trotzdem meine eigene Identität und meine Mythologie bewahren, denn beides kann gleichzeitig richtig sein. So. Und das finde ich, das macht das Spiel eigentlich ganz gut, gerade mit diesem Charakter. Und wenn man halt mit ihr dann auch ihre BegleiterInnen-Mission macht, dann geht's nämlich genau darum, weil die haben ja so sogenannte Land Gods, also Maschinen, mit denen sie kooperieren, die ihnen helfen, den Ackerbau zu betreiben. Und man hilft ihr dann, dass man die wieder quasi reaktiviert, wieder zum Leben erweckt, um genau das wieder zu machen, damit eben auch das Mythologische des Stammes wieder da sein kann, weil die Leute das halt brauchen, um damit sie nicht völlig hilflos dastehen. Und sie ist ja auch jemand, die das jetzt nicht einfach so übermacht. Die ist ja nicht dahin gegangen zu dem Chor und hat gesagt, Technologie, eure Mythologie ist alles scheiße und so weiter, sondern die weiß ja, dass die Leute da Probleme mit haben von ihrem eigenen Stamm, den Nora, dass du denen nicht einfach sagen kannst, was passiert ist, weil die Leute das ja einfach das ist ja, wenn die so verankert sind, dann braucht das eine Weile, um das überhaupt irgendwie zu verarbeiten. Deswegen kann man ja auch immer wieder mit den Begleitern sprechen, die dann das den Zugang haben. Und sie fragt immer wieder, wie läuft's denn so? Kommt ihr damit irgendwie klar? Und die sagen immer alle, es ist einfach unglaublich viel, woran man sich gewöhnen muss. Und es stellt viel in Frage und so weiter. Also ich finde, das Spiel macht das eben schon, dass man genau das verhandelt, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht so, Aloy sagt alles, ich habe recht und meine Sichtweise ist die einzig richtige, sondern dass sie sich da auch ein bisschen was von abschaut und sie versucht ja auch darauf einzugehen, zum Beispiel mit den verschiedenen Missionen, dass sie sich halt eben nicht, sie sagt ja immer, oh Mann, könnt ihr nicht einfach so und so sein? Und dann sagen die anderen, nee, das ist unsere Tradition. Und dann sagt sie, okay, dann machen wir es so, wie ihr es wollt. Das gibt's auch ganz oft in diesen Quests. Also das ist, hat auch nicht nur damit zu tun, dass man sagt, wir brauchen noch Quests. Das finde ich, das wird der ganzen Sache auch nicht gerecht, ehrlich gesagt. Zumal übrigens dieser Chorus nicht gesagt hat, du musst was für uns tun, sondern der Chorus hat gesagt, unsere Philosophie ist, wir werden sowieso alle sterben, also machen wir auch nichts. Das ist ein riesengroßer Unterschied.
Aber das ist ein interessanter Punkt, den du aufbringst, da wollte ich eigentlich später nochmal drauf ein, auf ein strukturelles Problem. Aber es ist natürlich im Effekt das, was ich als Spieler in dem Moment erlebt habe. Ne? Ich gehe dahin in der Main Quest, will was von denen. Und damit die machen, was ich will, muss ich erst was anderes erledigen. Also praktisch muss ich eine Aufgabe erledigen, für die damit es weitergeht. Und das ist, da wollte ich eigentlich jetzt später drauf hinaus, aber es ist so mein großes Problem, wo ich, glaube ich, bei Horizon am stärksten abpralle, wo ich auch in anderen AAA-Spielen durchaus mal abpralle, aber in Horizon am stärksten, ist, dass viel, viel, viel erzählt wird in Zwischensequenzen, in Dialogen, aber dass wenig übersetzt wird in die Struktur. Und das ist ein Problem, wo wir in der Gaming-Bubble, da wird seit 10, 15 Jahren drüber diskutiert, über strukturelle Probleme von Open-World-Erzählungen, beziehungsweise wie man eine nicht-lineare Open-World-Spielwelt, wie man das mit einer sehr linearen Geschichte, mit sehr klaren Story-Beats zusammenbringt. Und da gibt's, finde ich, in Forbidden West ganz viele von diesen strukturellen Problemen, die das Spiel nicht gelöst bekommt. Eins ist zum Beispiel, die Bedrohung hat eine Dringlichkeit. Das ist das, wo wir auch gesprochen haben, was auch in Aloys Verhalten ganz zentral drin ist. Sie ist gehetzt, getrieben, sie weiß, sie hat nicht viel Zeit, die Welt zu retten. Aber ich verbringe mit dem Spiel locker 50, 60 Stunden, wenn ich will, bevor ich die letzte Mission mache. Da ist keine, ich spüre keine Dringlichkeit, während die Geschichte mir eine vermitteln. Das Spiel findet auch keinen Umweg, diese Dringlichkeit zu vermitteln. Das ist so ein Beispiel. Oder auch die Erzählung, den Erzählschrank, den ich persönlich am gelungensten fand. Im ersten Teil fand ich Aloy als Figur, ehrlich gesagt, sehr, sehr, eine sehr leere Hülle für alles, was SpielerInnen auf diese Figur projizieren wollten. Hier finde ich, hat sie eine sehr klare Entwicklung, die mir total gut gefallen hat. Dieses, am Anfang schickt sie alle weg, die ihr helfen wollen und wehrt sich aktiv dagegen, Hilfe anzunehmen. Und am Ende hat sie diese Found Family und das ist auch wirklich eine schöne Dynamik, die durch die fantastischen Voice Actors, vor allem in der englischen Version, transportiert wird. Aber die Lektion, die ich als Spieler in dem Fall wieder mitnehme, ist nicht, ich brauche die, damit ich vorankomme. Weil den Endboss oder alle Endbosse besiege ich allein. Es gibt in der letzten Schlacht, ich versuche es spoilerfrei zu machen, aber es wird eine letzte Schlacht angekündigt und was dann passiert ist, dass alle sagen, Aloy, du musst jetzt alleine da lang und was anderes machen. Und dann gehe ich als Aloy alleine woanders hin und mache die wichtigen Sachen, während die anderen im Endeffekt so die im Hintergrund ablaufende Background-Action irgendwie machen und nicht wirklich was tun. So, die werden nicht einbezogen. Und das sehe ich an ganz vielen Stellen im Spiel, dieses strukturelle Problem, wo es teilweise Lösungen in anderen Spielen gibt. Von Witcher 3 hat das nicht furchtbar schlecht gemacht. Die haben die Dringlichkeit, da sucht man auch eine Figur in Witcher 3, die irgendwie wichtig ist und wo man sich Sorgen um sie macht, aber die auch irgendwie allein zurechtkommt. Und damit nehmen sie so ein bisschen schaffen sie so einen Balanceakt. Das ist so dringlich, die Mission ist wichtig und irgendwie dringend, aber jetzt auch nicht, kommt nicht auf den Tag an. Andere Spiele machen es total offen, sowas wie so klassischere Rollenspiele wie ein Fallout New Vegas, die sprengen es komplett auf, indem man da im Endeffekt nur mit den verschiedenen politischen Fraktionen interagiert und dadurch aufs Ende hinarbeitet. Horizon fällt für mich ganz unglücklich irgendwie dazwischen, auch dieses Gemeinschaftsaspekt. Da gibt es Spiele, die das irgendwie lösen. Und jetzt, ich nehme jetzt die 5 Euro direkt in die Elden Ring-Kasse, zum Beispiel Souls-Likes, werden praktisch leichter, wenn ich NPC-Charaktere dazu beschwöre. Das ist eine ganz simple Möglichkeit, die mir in Horizon irgendwie fehlt. Dass ich sage, oh Mann, der Endboss ist mir zu schwer. Jetzt muss ich wohl doch zu Val gehen und sagen, Val, komm, Buddy, hilf mir doch mal gegen den Endboss. Und dann ist der Endboss auf einmal leichter und ich spüre es als Spieler, weil ein Freund von mir dabei ist in der Story und der hilft mir, den leichter zu machen. Und solche Sachen fehlen mir total. Und ich glaube, das ist das, was ich bei diesem Spiel gemerkt habe. Da stecken so viele Gedanken drin, die ich gut finde und interessant finde. Diese Entwicklung von Aloy, diese Frustration von ihr, dass niemand ihr helfen will, den Weltuntergang zu verhindern. Aber das ist immer nur in den Zwischensequenzen und nie, wenn ich spiele.
Ja, das ist ein großes Problem natürlich, dass viele AAA-Spieler haben, dass natürlich irgendwie es so ein paar Verben gibt, die immer in den Spielen drin sein müssen oder die man eben dann besonders oft macht. Und das ist dann der hauptsächliche Inhalt des Spiels. Und dann ist drumrum halt so ein bisschen das, was halt noch die Story eigentlich ist. Ne? Also die Story auch von Horizon Forbidden West wird natürlich in Großteilen über so Zwischensequenzen oder ich weiß gar nicht, sind das Zwischensequenzen überhaupt, wenn sich halt zwei Leute so gegenüberstehen und halt jeder sagt mal so ein Wort und man kann dann vielleicht nochmal was auswählen, aber man kann natürlich keine richtigen Entscheidungen und sowas treffen. Und dadurch hat man so das Gefühl, dass halt um das, was man tut, noch was anderes mit abläuft. Und das soll halt dann diesen Aspekt haben, ne? Man bringt da diese verschiedenen Gesellschaften zusammen, man hat dann mehr Leute in seinem Team, man kann dann auch dahin gehen und mit denen reden, man kann auch mit denen Missionen machen. Aber ich finde auch, dass das Spiel ein ganz großes Problem damit hat und ich persönlich hasse das halt, also deswegen ist es was mir auch bei diesem Spiel nicht gefallen hat, dass ich immer das Gefühl habe, ich werde so durch dieses Spiel getrieben und ich bin quasi jetzt hier dafür da, um so Listen abzuarbeiten, die Guerilla Games mir gegeben hat. Und das ist so eine Sache, die ich finde, dieses Spiel ist für mich, also wie immer während ich das gespielt habe, dachte ich so, das könnte eigentlich anders sein, dann wäre es eigentlich richtig cool und ich werde den Leuten nicht ihr Spiel jetzt zu Ende programmieren oder sowas. Aber wenn man zum Beispiel die Welt von alleine entdecken müsste, wenn man verstehen müsste, welche von diesen Dinosauriern grasen eigentlich wo, wie kann ich die dann da übernehmen, kann ich da vielleicht eine Mauer bauen, um mich dann abzuschotten gegen irgendwas, wenn diese Welt irgendwas hätte von, ich entdecke das und es hat was auch mit mir zu tun oder mit der Handlung, ich entdecke den Forbidden West und deswegen können dann die Leute in der Basis das und das machen oder sowas. Und ich finde, dass dieses Spiel ist halt eigentlich gar nicht hat, sondern es hat so eine Art Monster Hunter Action-Kampfsystem und zwischendurch erzählen mir halt Leute was von Freundschaft und so weiter und so fort. Und ich finde es dann einfach irgendwie uninteressant. Und das hatte ich wirklich bei so ein paar Sachen, also dass Sachen nicht zusammenpassen. Und nicht nur in dieser Gameplay-Story-Welt, sondern eine Sache einfach, die ich einmal erwähnen musste, weil ich so komisch fand. Man hat ja dann diesen neuen Charakter, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, ziemlich am Ende kommt Alva. Sie dazu, die auch so wissenschaftlich, ne, genau.
Alva.
Genau, Alva. Und man massakert halt ihre ganzen Leute ab und sagt dann am Ende so, ja, die haben mich angegriffen, die habe ich jetzt alle umgebracht, aber wir beide können jetzt weiter zusammen rumhängen. Und sowas halt ist dann auch manchmal drin, wo man so ja, denkt, okay.
Bei mir überhaupt nicht diese Reaktion herausgerufen, das war für mich völlig nachvollziehbar. Die geht da hin und wird sofort beschossen, die sagt, kill the Outsider, was machst du da? Gehst du da hin und sagst, schießt mich ab, aber ich schieß euch nicht ab? Also, Entschuldigung, was ist das für eine Blödsinn? Nee,
warum sollte diese, nee, du machst es natürlich, weil das Spiel dir das sagt und weil die dich angreifen, aber das sieht
dann. Was soll Aloy in dem Moment machen, wenn sie angegriffen wird?
Nein, das meine ich nicht. Alva bräuchte eine andere Reaktion als, ach so, okay, dann hänge ich jetzt halt mit dir rum. Du hast zwar gerade meine ganzen Leute umgebracht, aber ich finde es in Ordnung, das ist das.
Ja, weil Alva weiß, wie die Leute damit umgehen. Die kennt ja ihren eigenen Stamm. Und man lernt das ja auch kennen, wie die mit anderen Leuten umgehen. Die hat ja selber Angst um ihr eigenes Leben, weil sie ständig hingerichtet werden könnte, wenn sie nicht das tut, was ihre Chefs ihr sagen. Also ich finde das nicht so schlimm. Außerdem sind sie ja nicht sofort beste Freunde, sondern die bonden dann über dieses, also Alva ist jemand, die vor allem sehr viel Wert auf dieses alte Wissen legt. Und sie sieht, da ist eine Person, die weiß noch mehr als ich und die gibt mir Zugang zu Wissen, dass ich nicht
Freunde
haben kann.
Meine Freunde kaltblütig umgebracht. Und jetzt
das sind nicht ihre Freunde. Nein, das ist falsch, das ist eine Lüge. Hör doch auf damit. Das sind nicht ihre Freunde. Polizisten sind auch nicht meine Freunde. Warum soll ich mich darum scheren, wenn Polizisten umgebracht werden? Denen? Also das sind Leute, die abgestellt wurden vom Militär, um sie zu beschützen vor was auch immer. Aber sie hat keinen einzigen von denen vermisst die. Das sind kaltblütige Mörder, warum soll sie die vermissen? Das ist Quatsch, das hast du völlig falsch verstanden.
Also, weil das finde ich aber jetzt auch nicht, das ist so einfach, ist es nicht. Wir können darüber diskutieren, also ist jetzt nicht so, dass die einen eigenen Dreiakt-Handlung nochmal haben müssen, wo sie das Erlebte da vereinen, aber das ist ein Problem, das ich auch im ersten Teil hatte, das ich generell mit vielen Videospielen habe tatsächlich, dass so nonchalant über was effektiv unfassbar brutale Ereignisse sind, hinweggegangen wird. Und Elva ist schon sehr schnell dann quirky Science Girl und bondet mit Aloy. Ich finde, Elva ist einer meiner liebsten Figuren in dem Spiel. Ich mochte sie total als Figur. Ich bin aber auch absolut gestolpert über ich dachte kurz, ich habe eine Zwischensequenz übersprungen, als die nach dieser Action-Szene, die auch ziemlich brutal war, weil, wie du schon richtig sagst, diese Quen-Krieger, die Elva beschützen sollen, die fangen sofort anzugreifen. Als ich das erste Mal entdeckt habe im Wald, dachte ich auch, okay, mal schauen, ist das einer von den friedlichen Stämmen? Und dann, oh nein, offensichtlich nicht, die beschießen mich. Da ist dann aber schon, und der Cut ist mir auch zu hart. Ich bin da total drüber gestolpert, dass es kaum Erwähnung findet. Und selbst wenn es 50 ihr beiseite gestellte Leute waren, das sind Leute, mit denen sie seit Wochen auf so einer Expedition unterwegs war, und das funktioniert für mich nicht, wenn man die nicht wie Menschen, wenn man nicht anerkennt, dass was da passiert ist in dem Moment, nämlich dass da eine riesige Schlacht stattgefunden hat, wo halt Dutzende Menschen
Also erstens sind es nicht 50 oder Dutzende, sondern es waren maximal 10, wenn überhaupt. Ich glaube, es waren 6. Dann ist es nicht so schlimm. Nein, aber Entschuldigung, da müssen wir jetzt schon, wenn ihr von massenhaft und dutzendeweise und von 6, das sind Unterschiede. Tut mir leid. Also wir reden hier nicht vom Massenmord, sondern wir reden hier an einer kleinen Gruppe von Soldaten, die Aloy angegriffen hat. Entschuldigung, da muss man differenzieren. Das ist was anderes. Das ist einfach, sind zwei unterschiedliche Sachen. Also für mich gibt's nicht nur
das. Ich glaube, dass es für die Person, die mit denen unterwegs war, jetzt nicht so, also wenn alle umgebracht worden, mit denen du da warst, ist, glaube ich, nicht so wichtig, ob es 30 oder 10 war. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig, darüber jetzt zu diskutieren. Ja.
Genau, da können wir das wahrscheinlich endlos darüber diskutieren. Aber auf jeden Fall, das Spiel geht damit nicht um. Das wird nicht thematisiert. So. Und ob man es jetzt abtut oder nicht, kann man machen. In anderen Spielen ist es leichter, dass abzutun und was uns vielleicht ein bisschen an so auch so ein Dilemma, was heißt Dilemma, was aus meiner Sicht ein Dilemma von einem Spiel wie Horizon ist, das ist so unglaublich, das macht halt einen riesen Schritt in einen gewissen Fotorealismus, es hat diese wahnsinnig guten Voice Actors, es hat Gesichter, die auf der PlayStation 5 dermaßen realistisch aussehen.
Hat man so irgendwie fast noch nicht gesehen, würde ich sagen, ne? Also das ist wirklich, ich dachte da manchmal so, hä? Sind das doch irgendwie Menschen? Wie ist das gemacht?
Also es ist unfassbar beeindruckend. Und das schafft aber natürlich auch das schafft natürlich automatisch eine andere Beziehung als zu einer Figur in, was weiß ich, einem Metal Gear Solid 1, wo so ein feindlicher Soldat wirklich irgendwie so aus heutiger Sicht mehr aussieht wie so eine Minecraft-Figur, so ein Kantenklotz irgendwie. Halt, ne? Ja, genau. Und das hat schon, finde ich, einen anderen Kontext, weil das Spiel auch sonst so einen großen Wert auf Empathie legt, weil Empathie ja auch was ist, was Aloy über den Verlauf der Geschichte lernt. Also sie war so die Ausgestoßen und hat sich selbst auch abgegrenzt und sie muss wirklich sich ja anstrengen über die Story, sich anderen Menschen zu öffnen und dieses Kernthema Empathie schwingt so hart im Spiel mit, dass auch da für mich wieder so eine ganz unangenehme Reibung entsteht, weil es gleichzeitig auch ein Actionspiel wieder ist und weil es an vielen Stellen viel, viel Zeit damit verbringt, Sachen zu erklären, mir irgendwelche Subroutinen von Fantasiebetriebssystemen zu erklären,
furchtbar,
dass das mehr Raum einnimmt als...
Warum ist das furchtbar?
Weil es unglaublich öde fragen, einfach ist. Weil es unglaublich öde ist in diesem Spiel. Es wird die ganze Zeit halt, also diese Menschen, ich habe das nochmal alles
durchgeschaut. Aber wenn ich das nicht tun, dann ist es wieder oberflächlich oder was? Also ich muss ja verstehen, was ich da mache, wenn mir nicht erklärt wird, warum ich diese Subfunctions brauche.
Du kannst ja einmal noch mal kurz sagen, dass ich finde, dass dieses Spiel halt, also in fast allen dieser Main Das ist übrigens auch ein großer Unterschied zwischen uns, den ich jetzt zugebe, dass ich kaum Nebenquests gemacht habe. Deswegen viele Sachen wahrscheinlich, die da erklärt werden, habe ich nicht gesehen. Aber in dieser Mainquest wird ganz, ganz viel einfach nur diese ganz vielen unterschiedlichen halt Subroutinen-Sachen und sowas erklärt. Und alle haben so einen ganz schlimmen, mir letztes Mal ist mir auch bei Batman das wieder aufgefallen, so für die heutige Popkultur irgendwie eklatant, so ein Betroffenheits-Singsang in der Stimme bei allem, was sie erzählen. Und ich finde, dieses Spiel hat ganz wenige Momente, in denen interessante Sachen passiert. Ich finde, wenn der Clone von Aloy irgendwann da ist und die so ein bisschen über ihre Rolle reflektiert, dann haben wir das kurz. Ich finde, es gibt einen warmen menschlichen Moment, wo man da in Las Vegas ist. Sonst ist es sowohl in diesen verschiedenen Kulturen, in die man kommt, da ist es Militär-Babble oft und in den anderen ist es halt dieser Tech-Babble und es ist einfach öde, finde ich. Das ist einfach nicht so interessant, ob das jetzt eine KI oder eine Fail-Safe-State oder ein Virus war oder sowas und das Spiel ist wirklich voll damit, weil man natürlich auch bei Spielen so Zeit halt voll machen muss mit sowas. Aber das ist, finde ich, sau interessant.
Und ich, vielleicht, da ist, was ich sagen wollte, ich finde es einfach nur dann im Vergleich schade, dass das, also ich hätte mir lieber gewünscht, dass dann noch ein, statt einem Techno-Bubble-Moment später, der irgendwie Science-Fiction-Konzept erklärt, dass mehr Zeit auf die Ausarbeitung von diesen menschlichen Momenten auch in der Hauptquest gelegt worden wäre. Und dieser Moment mit Alva ist für mich so ein ganz zentraler Moment, wo aus meiner Sicht da was fehlt. Oder wo mehr drin gewesen wäre. Weil ich glaube, der wirklich starke Kern des Spiels, was am besten funktioniert, ist diese Interaktion von Aloy mit den anderen Figuren. Und das findet ja dann primär in der Basis statt und in weiten Teilen auch dann über Nebenmissionen. Und auch da ist vielleicht wieder, das ist vielleicht weniger ein Problem, das man im Open-World-Spiel vorhalten kann, weil ich kann in dem Moment ja selber entscheiden, wie viel Zeit ich mit diesen Figuren verbringen will. Aber es ist so ein bisschen dann aus meiner Sicht auch wieder ein Dilemma, in dem sich das Spiel findet, dass es einerseits diese sehr epische diese verschiedenen Erzählstränge hat. Es hat epische Themen wie Klimawandel, wie die Frage, wie öffne ich mich und kann andere Menschen in mein Leben lassen. Und gleichzeitig ist die Struktur aber nicht irgendwie das charmante Indie-Game, das in 2,5 Stunden oder 4 Stunden Spielzeit stringent eine dieser Sachen auserzählen kann, sondern eben gleichzeitig auch noch ein episches Open-World-Action-Rollenspiel ist und ein Stück weit auch sein muss, weil wir haben erwähnt, wie unglaublich gut das Spiel aussieht. Das ist natürlich ein Geld, das solche Produktionswerte kriegt auch ein kleines Indie-Game irgendwie nicht. Und Sony finanziert ja auch so ein Spiel, auch aus Prestigegründen, aber auch aus finanziellen Gründen. Und das ist immer so ein Moment, wo ich mich immer frage, was wäre noch drin gewesen? Und das frage ich mich nicht nur bei Horizon, das frage ich mich bei fast allen AAA-Spielen. Was wäre da drin gewesen? Mit diesem Pool an Talent, das in diesem riesigen Studio an diesem Spiel arbeitet. Und dass diese vielen interessanten Ideen, also mehr interessante Ideen, in ein Spiel wirft, als manche charmante Indie-Spieler haben. Was wäre drin gewesen, wenn das nicht auch gleichzeitig ein Open-World-Action-Spiel sein müsste?
Aber es muss es ja nicht, es will es ja sein. Also das ist ja kein Zwang von außen. Nö, die haben sich entschieden. Das ist ja genau das. Die hätten ja auch weiterhin Killzones machen können. Aber sie wollten ja anscheinend was anderes. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Also ich glaube, so viel eigene Entscheidung können die schon treffen.
Ja, es wird schon auch monetäre Gründe haben, was wird da durchgewunken und was ist gerade so der Zeitgeist. Ne? Ich glaube, Killzone ist natürlich die Zeit ein bisschen vorbei, Open-World-Action-Spiel, total im Trend. Aber Lara, wie siehst du das denn in dem Spiel so? Findest du, weil darüber haben wir noch gar nicht geredet und ich will die anderen Sachen jetzt auch nicht zumachen oder so, die können wir auch noch mal irgendwie hochholen, aber wir haben eigentlich noch gar nicht darüber geredet, was macht man eigentlich da? Also wie funktioniert dieses Gameplay? Ne? Hauptsächlich ja, würde ich sagen, das Kämpfen gegen die großen Roboter und wie funktioniert diese offene Spielwelt und wie funktioniert das auch so zusammen mit der Story? Ne? Was sich schon so ein bisschen, finde ich, jetzt zeigt und man muss sagen, es ist, glaube ich, bei Daniel und mir jetzt auch schon echt schon länger her, dass wir das gespielt haben, es kann natürlich sein, dass gerade diese vielen mehr menschlichen Momente in diesen vielen Nebenquests stattfinden und dann, wenn man die Hauptline geht, dann kommt wieder Techno-Tempel nach Techno-Tempel so ungefähr. Und deswegen ist der Eindruck bei mir, dass das sehr überhand nimmt, wohingegen, wenn man sich das größer und breiter aufgemacht hätte, es vielleicht noch viel mehr da zu entdecken gewesen wäre. Und da ist ja auch immer dann die Frage, und das finde ich halt ganz interessant, wenn man jetzt auch nicht hauptberuflich Spieltester ist, wie viel von dem Spiel, also deswegen ist ja auch gut, dass wir reden und wir so ein bisschen auch sehen, was war da noch drin und so weiter. Aber wie findest du das denn, ist das so aufgebaut, so die Open World und das Gameplay, zusammen vielleicht auch mit der Story, wie hat dir das gefallen?
Also für mich ist es halt, meine These ist, dass es halt keine Main- und Sidequests mehr gibt. Das ist, wir reden hier immer von Open-World-Spiel, und das heißt, dass die Open-World das ist, worum es geht. Also alles, was irgendwie dieses Spiel relevant macht, ist die ganze Welt und nicht nur die 5 Orte und die 5 Sachen in der Hauptquest. Und dementsprechend ist es halt einfach, man kriegt einfach nicht das ganze Spiel mit, wenn man einfach nur durchballert. Und das auch soll man auch einfach nicht. Und ich glaube, dass das schon was ist, was sich schon, wo sich Forbidden West auch stark von anderen ähnlichen Spielen, sei es die ganzen Ubisoft, Assassin's Creed und was weiß ich nicht, alles abhebt oder von Rage und was weiß ich nicht alle, wie sie alle heißen, weil es eben eine Welt hat, die als Welt ganz funktioniert, ohne dass man sagt, ich kann jetzt nur dieses Mainquest machen, weil offensichtlich fehlt euch beiden ja was und ihr habt offensichtlich wirklich nur euch darauf konzentriert. Und ich weigere mich zu sagen, man kann ein Spiel falsch oder richtig spielen, aber es ist als Open-World-Spiel halt schon wichtig, dass man sich die World dann auch anguckt.
Ich habe ein paar, gut, dann würde ich da jetzt direkt mal, glaube ich, darauf antworten, weil ich finde, dass diese Welt nicht dazu einlädt, sich näher mit ihr zu beschäftigen, von dem, was ich gesehen habe, oder mich nicht sonderlich dazu einlädt, weil ich das Gefühl hatte, auch in den paar Nebenquests, die ich gemacht habe, dass das Spiel hauptsächlich eigentlich die Werbebesitzer sind Roboter, kämpfe gegen die. Und zwischendurch reden halt Leute miteinander in irgendwelchen Dialogen. Ich kann ja wenig jetzt irgendwelche Settlements damit aufbauen, irgendwelche krassen Konflikte durch meine eigene Logik oder sowas befrieden. Und ich habe auch irgendwie nicht so das Gefühl, dass es mich im Gameplay an sich, außer dass vielleicht die Waffen ein bisschen stärker sind oder sowas, viel weiterbringt, da so Sachen zu entdecken. Ich habe bei diesem Spiel, und ich hatte das auch ganz stark bei Ghost of Tsushima, und ich finde, das ist so ein bisschen so eine, also Ubisoft auf jeden Fall, aber auch eine Sony-Krankheit ist, dass ich das Gefühl habe, was ich halt kriege, ist Story, ist einfach mehr Story. Und das finde ich nicht so interessant wie, was ist eigentlich mit mehr Gameplay? Was ist hier noch, was sind hier noch für Überraschungen oder sowas drin? Und ich finde, das ist so ein Spiel halt, wo du irgendwo hinkommst und dann ist so, ah, da hinten grasen jetzt die und die Tiere. Ja gut, das ist dann halt so, die sind dann halt da und dann kann ich irgendwie das machen oder ich lasse es, aber ich habe nie so das Gefühl, ich gehe dann da hin und da passiert da irgendwie sonst was. Und das ist was ich bei diesem Spiel ganz viel hatte, und dadurch setzt bei mir bei dieser Art von Open-World-Game super schnell so eine Ermüdungserscheinung ein, bei der ich denke, okay, dann werden ja wahrscheinlich irgendwie die immerhin noch krasseren Bosskämpfe oder sowas in der Main-Quest irgendwo sein, dann schaue ich mir die immerhin mal an, weil das ist ja ganz interessant, denn dieses Kampfsystem, auch wenn ich es auch nicht so gerne mag, ist ja immer noch ein bisschen interessant und fast so das Einzige, finde ich, wofür es sich eigentlich lohnt, das zu spielen. Ich finde, das ist keine Welt, bei der man das Gefühl hat, ich will da jetzt die Zeit verbringen, außer dass es wirklich beeindruckend aussieht, weil ich komme dann irgendwo hin und dann ist es halt, ja, hier ist wieder ein Schieberätsel oder ja, hier kannst du wieder so ein Foto schießen, und ich denke mir so, okay, finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend einfach.
Ja, aber das kann ich zum Beispiel auch überhaupt nicht nachvollziehen. Weil an jeder Ecke, an jedem Berg, den du besteigst, findest du irgendwas. Du findest irgendwie ein Überbleibsel aus der alten Welt. Und da baut sich dann über die verschiedenen Überbleibsel ja auch eine Narrative auf. Und das ist rein darüber, ohne dass irgendwelche Zwischensequenzen kommen. So, also es gibt diese Blackboxen von abgestürzten Flugzeugen, die man da findet, zum Beispiel. Und natürlich ist die Hauptmechanik ist der Kampf. Es ist so. Aber es gibt eben, und das haben andere Action-Adventure-Rollen, Open-World-Spiele eben deutlich weniger, und das hatte zum Beispiel auch der erste Teil nicht, das sind diese Ruinenrätsel zum Beispiel. Oder dass sie sich überlegt haben, wie können wir die Sache mit den Tallnecks, die ja eigentlich nur dazu da sind, eine Web-Map aufzudecken, wie kann man das spielerisch noch ein bisschen interessanter gestalten? Indem man zum Beispiel sagt, okay, der eine ist unter Wasser, und da muss ich halt versuchen, den irgendwie aus dem Wasser rauszubringen, der eine ist kaputt. Ja, das heißt,
fand ich auch gut.
Ne? Also das sind zum Beispiel kreative Ideen, während man bei Ubisoft-Spielen einfach immer nur hochklettern muss.
Total, um da kurz mal reinzugritschen, das dachte ich auch, die Tallnecks sind genau die Sache, von der ich mehr gerne hätte in Horizon Forbidden West, Wo ich aber eine Sache leider jetzt mal erwähnen muss, die wirklich dieses Spiel hat und ich wirklich schlimm finde, ist, und die man nicht ausstellen kann in den Optionen, es sei denn, man stellt die Sprache einfach aus, was ich dann manchmal gemacht habe über Zeiten, weil es mich so genervt hat. Aloy kommentiert sau viel, sodass das echt was Übergriffiges irgendwann bekommt. Also ihr wisst doch, es gibt auch in diesen Cauldrons und in diesen ja, diesen Dungeons, die es da gibt, da muss man sich manchmal an so Fluggeräte ranhängen und dann irgendwo runterspringen. Und jedes Mal, bevor ich springe, sagt Aloy, I guess this is my stop, I guess I gotta jump off. Und ich saß wirklich davor und war, kann ich da einmal selber springen? Kann ich einmal selber den Knopf drücken, ohne dass du mir sagst, dass ich es machen soll? Ich sehe, dass ich da hin muss, so. Und es war wirklich, und ich dachte so beim 20. Mal, diesmal sagt sie es nicht. Es kann nicht sein, so. Jetzt weiß das Spiel, dass ich es kann. Und das ist ja auch, sie sammelt was ein, this goes to my pouch und sowas. Und das ist, ich verstehe, warum es drin ist, aber das ist ein bisschen was von AAA-Design, wo ich hoffe, dass ein Umdenken irgendwann stattfindet. Ja. Das muss nicht gesagt werden, das weiß ich dann und das ist echt ein bisschen nervig, das muss ich auf jeden Fall hier noch unterbringen.
Ich weiß auch gar nicht, das stimmt, da stimme ich dir vollkommen zu, das hat mich auch zunehmend ein bisschen angestrengt, muss ich sagen. Ich glaube, sie haben auch mittlerweile gepatcht, dass sie weniger häufig was sagt.
Stimmt, ich habe es auch gelesen, ja. Mhm.
Genau, und ich weiß auch nicht, ob das mit dem Schwierigkeitsgrad ehrlich gesagt irgendwie zusammenhängt. Ich weiß ja gar nicht, ob man den überhaupt groß verändern kann. Habe ich gar nicht dran. Oh, ich mache das nie.
Ja.
Deswegen vielleicht gibt sie auch weniger Hinweise bei einem höheren Schwierigkeitsgrad. Das weiß ich nicht.
Das war eigentlich bei diesem Tomb Raider, dann musst du unbedingt mal wieder was sagen. Bei diesem Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, ganz cool, wo man richtig viel, also wo man sagen könnte, die Rätsel gerne ein bisschen schwerer und Lara, da soll nichts sagen und sowas, das fand ich da richtig gut gelöst, weil ich verstehe, dass man es als so was sagt man jetzt, Approachability Option, dass man das da reinnimmt.
Oh. Ja, man kann schön, auch einfach weil, Zugänglichkeit sagen, auf Deutsch.
Ja. Das, auf Deutsch, ja, auf Englisch Accessibility auch. Ist immer, da kommen wir in eine Debatte, da braucht man noch fünf weitere Stunden, um die aufzudrücken.
Aber ich wollte noch diesen Aspekt, dass die Welt nicht zum Erkunden einlädt, noch mal ein bisschen angehen, weil ich finde halt, dass ich das, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, weil ich fand es total spannend zu gucken, was ist auf diesem Berg, was ist da hinten auf dem Plateau, komme ich da auch hin, kann ich da vielleicht hingleiten, was ist hier in dieser Ruine? Und immer wenn dann tatsächlich auch mal irgendwie, da saß dann zum Beispiel mal eine alte Frau mitten in der Wüste, die habe ich dann mal angesprochen und die hat mir dann gesagt, ja, ich guck hier gerade so auf diese Wüstenblumen, weil ich bin jetzt sehr alt und erinnere mich an eine frühe Liebe von einem anderen Stamm und das war seine Lieblingsblume, was ist wohl aus dem geworden, so. Mhm. Kannst du dann einfach so stehen lassen. Du kannst aber auch eine Blume pflücken und versuchen, sie zu finden. Dann gehst du da hin und findest raus, der ist schon lange tot, triffst an ihrem Grab die Tochter, die sagt, ja, er hatte ein langes, erfülltes Leben und so weiter und alles super, aber seine Lieblingsblume, deswegen haben wir die hier an seinem Grab gepflanzt, ist immer noch diese eine Blume. Dann gehst du wieder zurück zu der alten Frau und dann habe ich...
Und sie ist mittlerweile ein Elden Ring Boss geworden. Oder?
Nein, aber ich musste fast heulen, weil sie halt auch da wieder dieses... Gute mit den Gesichtern und so, weil und dem Voice Acting, also die hat dann wirklich, man hat es richtig gesehen und gehört in der Stimme, wie sie so einerseits dieses gebrochene der verlorenen Liebe, die sie nie, diese unerfüllte Liebe hatte, auf der anderen Seite aber sagt sie auch, ich selber hatte auch ein erfülltes Leben. Und es ist gut so, wie es ist, wir haben unsere Entscheidungen getroffen und ich finde, das ist so eine kleine Story, die aber genau sowas transportiert, was wir heute ständig haben. Wir sitzen als Menschen ja ständig da und denken, was wäre gewesen, wenn ich damals das und das, wenn ich nicht den geheiratet hätte, sondern die. So, und ich finde, das sind so Sachen, die kommen da durch. Und es ist nicht einfach nur irgendwelche Quests, die irgendwas machen, irgendwelche Fetch-Quests, wo die sagst, bring mir mal 5 Tierhäute, sondern da geht's immer um irgendwas. Auch ganz oft geht's um...
Aber es ist schon eine Fetch-Quest, nur das Drumrum um den Fetch ist eine coole Story.
Nee, weil das Fetchen hat ja damit gar nichts zu tun. Es geht ja darum, für die Frau herauszufinden, was aus dem Mann geworden ist. Dass man das mit dem Item verknüpft, ist halt eine mechanische Sache, ja. Aber man hätte es auch weglassen können und sagen, du musst nur dort den Typen finden und dann findest du das Grab. Das geht genauso. Aber es ging ja auch in der Erzählung der Frau um die Blume. Deswegen ist es ja auch eine trächtiges Item so. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Quest, wo man so ein ausgebüxtes Squad ausfindig machen soll, die Vorräte gestohlen haben. Und dann geht man da hin und dann stellt sich heraus,
die habe ich gespielt. Guck mal, die habe ich gespielt.
Das sind zwei Geschwister, die fand ich super gut, diese Story, weil es geht darum, dass der Bruder wurde verletzt und weil die in so einer krassen, ich meine, wir haben es vorhin schon immer wieder angedeutet, es ist einfach eine ultra brutale Welt, weil man ständig ums Überleben kämpfen muss auch. Und der wurde bei einem Kampf gegen eine Maschine so verletzt, dass er jetzt das Augenlicht verloren hat und nicht mehr sehen kann. Und weil sein Stamm Leute sehr schnell auch, die unnütz sind, dann rituell umbringt, mhm, hat die Schwester gesagt, nee, dann reißen wir aus, weil du bist mir zu wichtig, ich schmeiß alles über Bord, meine ganzen sozialen und was weiß ich Sachen, und wir kommen als Familie zu zweit durch. Und Aloy, und das ist zum Beispiel was du vorhin meintest, die nimmt sich damit nicht mit. Sie hat vorher von diesem anderen Pazifistinnenstamm was mitgekriegt und sagt dann, pass auf, ich bring den da hin, da ist es anders, da kann er noch ein gutes Leben führen, du kannst ihn ja besuchen, und da kann er sich auch im Zweifel, wenn er möchte, wenn er das braucht, auch irgendwo nützlich machen. Mhm. Dann gehst du da später hin und findest ihn, und dann sagt er, das ist jetzt wieder so eine Art Fetch-Quest, aber sie hat auch wieder einen Sinn. Er sagt, ja, ich habe neben meiner Kriegertätigkeit immer gerne Musik gemacht, und das geht vor allem mit diesem einen Baustein von so einem Tier. Das ist so einer von diesen Vogelstraußartigen Tieren, die ja auch immer das als Angriff haben, so ein Echo zu machen, mhm, dass dir, ne? Also es ist auch irgendwie immer inhaltlich verbunden. Dann holst du das, dann bastelt er daraus ein Musikinstrument, und dann kannst du dem 5 Minuten bei einem Konzert zuhören, und plötzlich kommen alle Leute aus dem Stamm rum und hören dem beim Konzert zu. Und ich finde, das ist schon mehr als irgendwie nur belanglose 0815-Quests. Mhm. Und davon habe ich noch 20 andere gehabt. Deswegen meine ich, das macht die Welt aus, und das macht dieses Spiel aus. Das ist ein Open-World-Spiel, weil es die Welt ausmacht und nicht diese eine Story darin.
Ich finde, wir sind hier an einem total spannenden Punkt, und das ist,
Das war's mit der Folge. Tschüss.
Wir sind an einem spannenden Punkt. Habt Spaß damit.
Die Antwort hinter der Paywall.
Ich bin's trotzdem schlecht. Genau.
Cliffhanger für Teil 3. Ich finde, wir sind ja, also ich kenne die Position, in der du bist, Lara, weil ich war im Matrix Reloaded Podcast, die Person, die Matrix Reloaded fantastisch findet. Ich finde, es ist doch spannend, dass wir alle schon irgendwie gesagt haben, wir können die vollkommen gegenläufige Erfahrung mit dem Spiel, mit den jeweils anderen irgendwie nicht nachvollziehen. Und das ist doch eigentlich, wir haben schon irgendwie Approachability gebracht, und Horizon Forbidden West ist ja nun wirklich, und ich meine das nicht abwertend, ein ultimativ zugängliches Mainstream-Spiel. Viel Mainstreamer als Horizon kann man ja an sich gar nicht sagen. Was die
Zugänglichkeit angeht, würde ich nicht sagen, weil das Kampfsystem und sowas eigentlich sehr komplex ist, ne? Hm.
Lass mich kurz den Punkt ausführen, bevor wir in die Details gehen. Es sieht spektakulär aus. Es hat unfassbare Produktionswerte. Es hat irgendwie verschiedene Story-Aspekte, an die man sich ranhängen kann. Es hat diese gigantische Welt. Es hat irgendwie auch ganz viele Accessibility-Optionen, sei es aus allen möglichen Perspektiven. Und es kippt so einen Eimer an Content ja aus, wie es ja eigentlich alle Open-World-Spiele machen. Nur stellt so einen Eimer Content hin, wie auch immer, keine Ahnung, wie die Metapher funktioniert. Ich make shit up as I go gerade.
Gibt's nicht, ja, aber
trotzdem ist ja die Frage, wieso gibt es so unglaublich gegenläufige Spielerfahrungen? Und ich frag mich da einfach, wo wir an einem Punkt sind mit AAA Gaming, was das bedeutet. Also so über so ein Assassin's Creed und so ein Far Cry, ich habe das Gefühl, solche Spiele oder sogar so ein Call of Duty, bei solchen Spielen habe ich solche Diskussionen nicht. Über ein Assassin's Creed machen sich irgendwie alle lustig, und dann spielen es irgendwie alle, weil es unterhaltsam, und da sind irgendwie alle trotzdem auf derselben Seite, ob man es jetzt scheiße findet oder cool. Ist irgendwie ein bisschen trashige Story, dies, das. Ich frage mich, ob es irgendwas gibt, was Horizon anders macht. Warum ich auch vor 5 Jahren ein ähnliches Gespräch mit Lara hatte, wo wir in einer ähnlichen Situation waren. Dass wir, wenn man uns zuhören würde, einfach so ohne das Spiel zu kennen, dass man denken könnte, wir hätten vollkommen unterschiedliche Spiele gespielt. Und ja, das finde ich einen interessanten Punkt. Ich krieg noch immer den Finger nicht draufgelegt. Ich habe es vorhin versucht. Also ich sehe in Horizon, oh, ich versuche es vielleicht mal, bevor ich es euch lasse. Ich habe jetzt hier so einen blöden, abstrakten Punkt aufgemacht. Ich will nur auf die strukturellen Probleme zurückkommen, die ich hatte. Und Horizon hat mich auf eine Art fast schon, besonders Forbidden West, wirklich in so ein Uncanny Valley geworfen, weil dieses Spiel so unglaublich gut aussieht, so unglaublich viel da drin steckt. Und ich würde auch Lara tatsächlich da zustimmen, dass da spürbar eine Liebe drin steckt und spürbar auch eben mehr als so ein bisschen bei so einem Assassin's Creed, wo ab und zu mal irgendwie ein Quest irgendein in Anführungszeichen wichtiges Thema aufmacht, wirklich Haltung dahinter steckt. Und gleichzeitig ist es so nah am Fotorealismus, ist es so vollgestopft mit liebevollen, verspielten Details, dass für mich das eher in so einer Überforderung endet und ich irgendwie dadurch nur noch die Stellen sehe, wo es nicht diesem Realismus gerecht wird quasi. Also ich fange dann an, weil alles voller Details ist in dieser Spielwelt, praktisch nichts mehr interessant zu finden, weil jeder Pixel auf meinem Fernseher ist vollgestopft mit irgendeiner Blume, irgendeinem Baum, irgendeinem Berg, irgendeinem Tier. Und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich bin so total überfordert und blende dann einfach alles aus. Und ähnlich ist es mit Story-Momenten. Es gibt diese, Alva ist einer meiner Lieblingscharaktere. Trotzdem kann ich angesichts dieses Realismus, der da ist und dieser tollen Performances, die da sind, das nicht trennen von dem Gameplay. Das ist, ich habe gerade 20 Leute umgebracht und Aloy ist eben nicht irgendwie Bruce Willis in Stirb langsam, die das als so ein bisschen so eine Parodie von einem Cop so wegsteckt, sondern Aloy ist irgendwie ein Mensch und das Spiel vermittelt mir, Aloy ist ein Mensch und das Spiel lässt sich aber nicht wie ein Mensch mit der Situation umgehen. Und bei dem ganzen Realismus sehe ich auf einmal nur noch Animationen, wo Aloy durch eine Leiter durchklippt, irgendeiner spektakulären Animation, solche Sachen. Und da reibe ich mich dann total dran und dann hat das alles für mich irgendwie den gegenteiligen Effekt. Und ich glaube, daher kommt's bei mir. Also für mich haben ich kann es nur als Uncanny Valley beschreiben. Für mich haben AAA-Spiele einen Punkt erreicht, wo sie einerseits in den Produktionswerten immer näher am Kino sind. Also ich meine, mittlerweile werden ja Disney-Filme und Serien auch mit der Unreal Engine gemacht. Also wir sind ja irgendwie an einem Punkt, wo Zwischensequenzen in einem Videospiel bald nicht mehr so anders sind von Zwischensequenzen in einem Marvel-Film, rein technisch. Aber andererseits irgendwie sind
so Shot-Reverse-Shot, zwei Leute stehen sich gegenüber und es gibt keine gute Beleuchtung, das haben wir schon, das sieht schon in Horizon besser aus.
Horizon ist, ich würde es nicht mal polemisch nennen, dass Horizon besser aussieht als ein Marvel-Film. Gleichzeitig sind es irgendwie aber noch so vertraute Gameplay-Ideen, die auch auf eine Art notwendig sind, oder zumindest wo man glaubt, dass es notwendig sind, um so ein Spiel der Breitmasse zugänglich zu machen. So. Und so wie ich sehe, super viele Leute lieben dieses Spiel. So. Und manche Leute lieben es nicht. Und ich frage mich, ob Horizon so einen Punkt markiert, wo vielleicht so Peak AAA-Game ist. Und zwar, also schon der Peak, bevor es bergab geht, aber einfach irgendeinen Punkt markiert, diese Serie speziell.
Ich persönlich, also ich finde gerade bei diesen ganz, ganz großen Spielen, ne, also es ist ja wirklich so, dass diese Spiele ja auch darauf drängen, gib dein Leben jetzt diesem Spiel, spiel das jetzt ewig, ne, das From Software-Spiel irgendwie, was ja so sagt, okay, also ich habe wirklich das Gefühl, bei dem Spiel ist es so, dass man schon nach 100 Stunden sollte man das eigentlich schon spielen, so schwer wie das am Ende ist, damit man da dann einigermaßen gut durchkommt. Das ist natürlich unglaubliche so Investitionen dann. Und dann macht man das natürlich auch lange und will sich ja auch davon irgendwie vielleicht auch begeistern lassen. Und ich finde dann als Kritiker oder als jemand, der nicht mal, ich bin ja nicht hauptberuflich jetzt Videospielkritiker oder sowas. Ich gucke ja einfach mir die Spiele nur gerne an und frage mich dann, macht es was mit mir? Und ich glaube, ich sag ganz oft interessant, aber ich glaube, ich meine so ein Dreisatz. Sachen sind entweder beeindruckend, Die können aber beeindruckend sein, aber nicht interessant. Und sie können interessant sein, aber nicht ergiebig. Das ist eigentlich so das, was ich meistens habe. Und Horizon ist ein unglaublich beeindruckendes Spiel für mich. Ne? Also es ist ja wirklich so, ich finde, man kann immer sagen, sieht gut aus. Das ist natürlich auch die Frage, wie findet man an sich die Ästhetik davon? Findet man, die ist sonderlich gut getroffen? Wie ist die Stilistik und sowas? Was wir oft verwechseln, würde ich sagen, ist, dass wir grafische Hochwertigkeit oder einfach eine Detailliertheit immer, als es sieht toll aus, irgendwie direkt so sehen. Wobei Spiele, finde ich schon, gerade in diesem AAA-Bereich, krass in diesen Postkarten-Kitsch dann auch manchmal kippen. Also Witcher 3 war so, dass man manchmal dachte, das sind auch wirklich so Valentinstags-Postkarten aus Polen oder sowas, die dann nochmal so gezeigt werden. Aber es ist ja wirklich so, dass wenn man dieses Spiel mal pausiert einfach, also das hattet ihr bestimmt auch das Erlebnis, dass man einfach mal auf Pause drückt und man geht irgendwo hin und holt sich was zu essen und geht wieder zurück und sieht einfach, das Spiel denkt sich so, das kann nicht so detailliert sein. Das kann doch nicht so aussehen. Gerade später, wenn du in diesen Ruinen da von San Francisco oder sowas bist und dann auch noch tauchen kannst und dann so auch noch fliegen kannst ja später und dann diese Welt siehst, dann ist das wirklich, dass du denkst irgendwie, wow, das gibt's doch gar nicht irgendwie, ne? Und das finde ich tatsächlich alles irgendwie, um so da durchzulaufen und sich das anzuschauen, nicht so schlecht. Ich finde es aber einfach, was das Gameplay angeht, nicht so interessant, was da passiert. Ich finde das erstaunlich, also es hat ja so ein Third-Person-Shooter Kampfsystem mit so einer Dodge-Mechanik und so verschiedenen Waffen, die natürlich eher auf so eher rückschrittliche Technik oder so tribale Technik irgendwie runtergebrochen ist. Also wir haben jetzt, man hat auch eine Gatling-Gun und sowas, aber man läuft nicht mit einer AK rum, sondern halt mit Bögen und mit irgendwelchen Eisbomben und so weiter und so fort. Und wenn man da ja zielt manchmal im Sprung oder wenn man durch dieses Waffenrad geht, dann verlangsamt sich das ja auch noch. Und dann sieht man, mit was für einer, da waren wir vorhin, Liebe fürs Detail, diese Viecher konstruiert sind, ne? Also, dass sich in diesen Schlangen dann so kleine Zahnräder bewegen und man richtig sieht, wie das aufgebaut ist. Und das alles daran finde ich total beeindruckend, wie sie das umgesetzt haben, dass man wirklich sieht und denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also, dass diese ganzen Sachen so sind. Und gleichzeitig denke ich aber auch, ich finde die Tiere nicht so interessant an sich. Die sind jetzt da und alle sehen aus wie Sportwagen und alle auch so ein bisschen wie der gleiche Sportwagen, nur sie haben andere halt Formen. Und ich habe mich immer gefreut, weil ich dachte, ah, guck mal, ein Känguru, da guck mal, eine Schlange und so. Aber an sich hat sich das dann irgendwann, vielleicht auch nach dem ersten Teil, so ein bisschen auserzählt. Und da kommt der grafische Punkt von dir, dieser fotorealistische Punkt. Was mich an Horizon stört, ist Folgendes. Ein Kampf fängt an und das Erste, was ich mache, ist rumscannen, in ein Menü klicken. In einem Menü ist ein Bild, wo irgendwelche Teile beleuchtet sind, die ich nicht erkenne, weil es zu viel Information ist. Und dann scheinbar weiß, okay, auf dem Rücken hat es viel scheinbar irgendein Ding und da baller ich jetzt drauf. Und ich hätte lieber ein Spiel, dass mir das im Gameplay vermittelt, was ich machen muss, wo ich gefordert bin, was zu verstehen und nicht gesagt wird, hier, jetzt mach das Handbuch auf, da sagen wir dir, es ist übrigens immer der Container auf dem Rücken, den kannst du zerschießen und dann machst du das. Und ich finde auch an diesen Movements, die sind unterschiedlich, aber eigentlich ist das Spiel für mich, und das merken wir, glaube ich, jetzt in dem Punkt, wenn man, das ist was mir erst neulich aufgefallen, so wie ich schon so lange auch Filmpodcasts mache, ich habe das Gefühl, wenn man einen positiven Eindruck von was hat, ist man viel offener für Details. Also wenn man das Gefühl hat, etwas ist gut, dann findet man mehr auch noch daran, was wirklich auch spannend ist. Und das ist eigentlich ein ganz guter Blickwinkel, manchmal merke ich an Kunst, als wenn man sich nach einer Zeit so verschließt, wie ich das gemacht habe bei Horizon, und dann Sachen vielleicht gar nicht mehr erkennt, die irgendwie interessant sind daran. Aber für mich, als jemand, der es halt auch, der noch ein wenig Zeit hatte, das durchzuspielen oder durchgespielt hat, ist es so ein Spiel, wo man halt wie wild rumdodgt und diese Sachen halt vollballert und ich find's einfach nicht so interessant. Und wenn ich dann, wie du sagst, Lara, da gibt's ja auch noch diese Ruinen, da gibt's dann diese Audiologs, aber diese Schieberätsel, wenn ich den dritten Schiebecontainer sehe, ich habe dann einfach schon keine Lust mehr, weil ich denke, ja, ihr habt jetzt 20 Schieberätsel gebaut, ich find's nicht so spannend. Und das ist dann halt was, wo ich sage, dieses Spiel hat total viel, aber es hat für mich nicht so diese eine Sache, bei der ich sage, die gibt's jetzt nur hier und deswegen muss ich das spielen. Und ich bin nicht in so einer Position, wo ich sage, ich spiele jedes Open-World-Spiel einfach 50 Stunden, damit ich mal wieder abschalten kann oder so. Außer, und das ist mein letzter Punkt, den Flugsaurier, den es irgendwann gibt. Das ist für mich eine bahnbrechende Mechanik in einem Open-World-Spiel, die ich mir immer gewünscht habe, in sowas wie Skyrim oder sowas, die es nie gab, die gibt es jetzt hier, was das Spiel noch beeindruckender macht, dass das möglich ist. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass man so eine Welt baut, durch die man dann fliegen kann, weil das eigentlich ja von diesen Ladezeiten und dem ganzen Zeug eigentlich nicht gehen müsste, ne, von dem Aufwand. Aber ich finde, daraus wird halt ein bisschen wenig gemacht. Ich glaube, hätte das Spiel angefangen mit dem Flugsaurier, hätte ich gesagt, okay, Flugsaurier-Simulator, da bin ich dabei. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl dazu, dass ich denke, es ist sau beeindruckend, aber ich habe nichts gefunden, wo ich dachte, da muss ich mich jetzt reinkriegen. 1000 von diesen Munitionen craften, diese Roboter grinden, damit ich mir einen besseren Bogen holen kann, hat mich irgendwie nicht so, hat mich persönlich nicht so gejuckt. Und so geht's bestimmt manchen Leuten, ne?
Ja, also ich würde zum Beispiel sagen, dass du nirgendwo Dino-Mechs bekämpfst, in keinem anderen Spiel, die mit so einer Zerlegemechanik ausgestattet sind. Das kriegst du nur in Horizon. Weil du gefragt hast, warum sollte ich das spielen? Wenn dir das nicht zusagt, ist es was anderes. Aber du findest es nur in Horizon. In keinem anderen Spiel.
Aber es reicht dann irgendwie auch so nach ein paar Stunden, finde ich so. Ich finde es irgendwie als Mechanik nicht so interessant, dass es, das Spiel macht daraus nicht so viel, finde ich.
Aber ja,
sorry, ich will
nicht
gerade reingratschen. Red du lieber.
Ja, das hat ein bisschen mit Spielstil auch zu tun. Und ich finde, das ist halt, was auch für mich die Stärke des Spiels ausmacht. Du kannst das Spiel, du kannst diese Kampfmechanik ja völlig frei gestalten. Und zwar noch stärker als im ersten Teil. Das war ja im ersten Teil noch sehr stark auf dieses Bogenschießen aus und mittlerweile hat sich's ja noch viel stärker ausdifferenziert. Du kannst ja mittlerweile fast schon wie einem Klassensystem von einem Fantasy-Rollenspiel verschiedene Sachen machen. Du kannst auf Nahkampf gehen, da konntest du im ersten Teil, hattest du einen starken und einen schwachen Angriff und das war's. Jetzt hast du halt, kannst du Kombos freischalten, kannst du verschiedene Kombinationen machen, du kannst deinen starken Schlag machen, du kannst ganz viele verschiedene andere, du kannst die ganze Sache mit dem Schleichen und Übernehmen, du hast diese quasi Ultimates, die noch dabei sind, dadurch kannst du das Spiel für völlig unterschiedlich spielen, weil wenn ich als Infiltrator und Trapper gegen sowas spiele, dann kämpfe ich gegen den Dinosaurier im besten Fall gar nicht, sondern dann stelle ich 10 Fallen auf, mach mich unsichtbar, mach einen Critical Strike, dann fällt es in die Fallen rein und ist tot. Das ist was völlig anderes, als irgendwelche Dinge zu scannen und die Sachen abzuschießen, was man machen kann.
Dem Bild hätte ich kennen müssen.
Weil ja, aber das muss man halt, das ist das, was das Spiel einem dann auch sehr nicht unbedingt immer vorsetzt, sondern das kann man ausprobieren. Und das, ich finde, gerade wenn man es so lange spielt, ist es halt schön, dass man es anders als bei klassischen Rollenspielen, da musst du dich für ein Bild entscheiden und wenn du den hast, musst du den spielen. Spielst du einen Kleriker und Magier, bist du ein Magier. Da bist du nicht nach 30 Stunden plötzlich ein Krieger. Das kannst du hier aber anders machen, weil du die Skillpunkte dann im Laufe des Spiels so weit freischaltest, dass du irgendwann alle Skills hast. Und dann kannst du munter hin und her wechseln, je nachdem, wie du Laune hast. Und das macht dann das Spiel auch gerade in den letzten 10, 15 Stunden so richtig geil spannend, weil dann kannst du halt sagen, okay, ich stelle jetzt hier eine Falle hin, dann mache ich mir mein Overshield, dann greife ich das erstmal mit einem Nahkampf direkt an, dann springe ich zurück, nehme meine Explosionspfeile, schieß drauf, dann habe ich noch meine neue Speere, die kann ich auch noch draufschmeißen, dann gibt's den extra Schaden, dann habe ich noch diese neuen Shredder, die nochmal irgendwie mit so einer Art Baseball-Mechanik funktionieren, was wieder was völlig anderes ist, was ich so auch so Bumerang-mäßig aus anderen Spielen nicht kenne. Also man kann das schon so machen. Man kann aber auch das ganze Spiel nur mit Pfeil und Bogen spielen. Aber dann ist es natürlich wirklich ein bisschen eintönig. Da gebe ich dir recht. Aber das Spiel lädt, finde ich, dazu ein, es anders zu machen, weil man eben so freigiebig auch mit diesen Skillpoints ist.
Das
und es gibt ja dann auch so, noch ein Satz. Es gibt ja auch noch dann in der Welt verschiedene Orte, wo man genau dahin auch so ein bisschen gestupst wird. Es gibt weiterhin die Hunting Grounds, die sehr auf, sag ich mal, den Bogen sind. Es gibt diese Proving Grounds, wo man eher den Nahkampf macht. Dann gibt's noch die Arena-Kämpfe später, die dann so ein bisschen eine Kombination ist, wo man sagt, okay, du musst jetzt verschiedenes, wirklich nur ganz wenig Gear auswählen, damit du nicht overpowered bist und so weiter. Und da wird ja so ein bisschen auch der Anreiz gesetzt, mal was anderes auszuprobieren. Und ich finde, das macht die Kampfmechanik an sich halt schon wieder ganz anders. Und ich finde halt auch, du hast zwei neue Elemente, das macht die Bandbreite auch wieder größer. Du kannst halt nicht alles mit denselben Arten von Pfeilen machen, weil manche sind halt einfach nicht gegen Feuer immun, da musst du halt mal was anderes machen. Und ich finde halt auch die neuen Gegnertypen, die sie sich überlegt haben, sind halt schon auch beeindruckend. Und ich weiß gar nicht, ob man in der Mainquest alle trifft. Ich bin mir nämlich zum Beispiel gerade nicht sicher,
ziemlich
ob man
viele, aber so ein paar waren, glaube ich, noch offen. Ja,
also
ja
den Shell-Snapper zum Beispiel, diesen riesengroße Schildkröte, trifft man die in der Main-Story überhaupt?
Ja, ich glaube, den hatte ich, ja. Aber ich habe noch nicht nur Main-Story gemacht, vielleicht war es auch ein Nebenquest.
Ja, also ich meine, man trifft den eigentlich nur in der Nebenquest mit Talua, die man aus dem ersten Teil trifft. Ich glaube, ansonsten sind die nicht wirklich Teil der Main-Quest, aber das ist auch egal. Also ich meine nur, Ich sehe schon, dass das erstens was super Eigenständiges ist, was es in anderen Spielen nicht gibt, dieses Abschießen, außer vielleicht nochmal so ein bisschen bei manchen, also ich glaube, man kann es vielleicht so am ehesten noch vielleicht mit dem Fallout 3 vergleichen, wo man ja auch entweder einfach nur Ego-Shooter-mäßig oder halt dieses Anvisieren von einzelnen Körperteilen oder so ein bisschen wie bei dem Horrorspiel im Weltraum, wo man die einzelnen Körperteile
Dead Space,
abtrennen
ja.
musste. Genau, also da ist es so ist ein bisschen so, aber so wie
Ja.
bei Horizon ist es schon, finde ich, sehr, sehr eigen.
Du hast recht, das macht auch Laune, wenn man dann da immer so in dieser Zeitlupe da versucht, da ranzutreffen und so. Ich würde auch sagen, das ist das Spaßigste an
Das
dem Spiel,
absolut.
ja.
Ich habe irgendwann auf der Hälfte, und jetzt verliere ich alle meine Game Critic Credibility natürlich. Ich habe es irgendwann auf den Schwierigkeitsgrad erst auf Story gestellt und dann individuell kann man einzelne Aspekte hoch und runter stellen. Das beste Feature ist, dass man sich über diese Schwierigkeitsgradoption die Zeitlupe auf, ich glaube sogar unbegrenzt stellen kann. Diesen Zeitlupen-Moment, wenn man den Bogen anspannt. Und hat mir als jemand, der mit dem Kampfsystem überhaupt nicht klargekommen ist von Horizon, sehr, sehr, das ist mir sehr entgegengekommen. Das hat diesen sehr guten Moment, konnte ich mir quasi so rosinenmäßig, wie die Rosine aus dem Studentenfutter, konnte ich mir das rauspicken, den Teil vom Kampfsystem,
Ist die das Gute, die
der gut drin
Rosine in
ist.
dem
Ja,
Studentenfutter in
nicht die
dem Bild?
Cashewnuss, ne?
Ich nicht, weil ich hasse Rosinen, aber
Ja, die
das ist gerade
Cashew,
ein
die
Rauspicken
Cashew
ist
aus
halt
dem
schon,
Rosinen
wir mal
ist
zusammen Studentenfutter essen, auf jeden Fall. Dann weiß ich, mit wem ich Studentenfutter esse.
Ja, du kriegst alle Rosinen, ich krieg alle Nüsschen. Nee, aber genau
Oh Mann, mein
das ist ja nochmal ein
Metapher-Game
Punkt,
ist so scheiße.
wo wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, Thema Zugänglichkeit. Und ich finde, das ist zum Beispiel was Horizon auch fast eigenständig macht, weil alle anderen reden immer von, nein, niemals darfst du das Spiel so verändern, weil das ist ja die
Das
künstlerische
möchte
Intention. Und ich finde, das ist dadurch, dass du es so spielen konntest jetzt, ist es für mich ein riesen Pluspunkt für das Spiel.
Elden Ring Easy Mode, ich bin so traurig, dass ich Elden Ring nicht auf PC gespielt habe, weil da hätte man schon einen Easy Mode Patch sich runterladen können. Das hätte mir sehr geholfen am Ende des Spiels.
Jetzt hast du es
Naja.
gesagt.
Ja,
Ich
ich
wollte
hab's,
gerade
glaube ich, schon
sagen,
zweimal
dass
gesagt, ja.
Ka-ching! Ka-ching!
Bei Elden hat auch ein Dark Souls hat auch einen Easy Mode. Anderes Thema für eine andere Folge. Jetzt habe ich vergessen, wo ich vor lauter Rosinen
Du hast gesagt, du hast es runtergestellt in
ja.
Slow-Mo und deswegen konntest du
Deswegen
jetzt
war das Spiel
eine
dreimal so lang, ja.
um nochmal auf eine fundamentale Frage zurückzukommen. So.
Ja, bitte. Und dann gehen wir so ein bisschen, glaube ich, auf die Zielgerade langsam.
Ja, eine fundamentale Frage, und das ist eine Herangehensweise an Videospiele an sich, glaube ich. Und das ist eine super, super vereinfachte Frage, die eine viel nuanciertere Antwort benötigte, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal in den Raum. Würde Horizon Forbidden West funktionieren mit dem, was es erzählen will und mit dem, was es mit den SpielerInnen machen will, auf die emotionale Reise, auf die es uns mitnehmen will, würde das funktionieren mit einem anderen Gameplay?
Ja, natürlich würde du könntest das auch das komplette Spiel, könntest du auch als reine Visual Novel erzählen, zum Beispiel, oder als quasi Narrative, wie heißt Narrative Exploration Game oder Walking Sim.
Jetzt
Könntest
um
du
Himmels
machen.
Willen, wir
Jetzt
sagen
bist du in
Walking
die
Game
Falle.
hier. In this house we say Walking Sim.
Jetzt bist du in die Falle getappt, denn da jetzt sagt er dann, deswegen ist es dann ein schlechtes Spiel.
Nee, wieso? Ich meine, du kannst eigentlich jedes Spiel, was irgendeine Geschichte hat, auch in einem anderen Genre erzählen. Du kannst sogar irgendwelche Rhythm Games in einem anderen Genre machen. Es geht immer. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll? Und warum, wenn die Macher sich das ausgesucht haben, das so zu machen, kann man denen das ja schwer vorlesen, du kannst ja nicht sagen, hey, wieso haben
Machst du
die
gerade
jetzt,
das Dark Souls-Argument für, um
nee,
Horizon zu
wieso?
verteidigen?
Nee, gar nicht. Nee, ich habe ja gerade gesagt, Ryzen macht ja genau das Gegenteil. Ryzen sagt ja, du darfst das Spiel so verändern, dass du es spielen kannst. Und From Software sagt, nee, ihr müsst es so spielen, wie wir das wollen.
Das ist nicht wahr,
Aber
das ist ganz, das ist ein anderes, das ist auch wieder zu
ist
vereinfacht,
jetzt
aber
sehr polemisch, weil du das jetzt aufgemacht hast. Da wollte ich gar nicht hin. Aber der Auswahl eines Genres ist ja genauso wie die Auswahl eines Settings. Man könnte auch sagen, funktioniert das, was Horizon machen will, würde das auch in einem, weiß ich nicht, in einem Setting funktionieren, das, weiß ich nicht, auf Hawaii einfach spielt
Na, damit
oder
willst du jetzt eigentlich, wo
im
willst du denn hin, Daniel, mit der Frage, was willst du
12.
das denn machen?
Jahrhundert?
Ich
Also
wollte
war das eine
den, glaube
ernsthafte
ich,
Frage oder?
das war eine ernsthafte Frage, weil Christian hat mich
Deswegen, ja,
total
und dann
geschockt,
sage ich
glaube ich.
ja.
Weil
Dann
ich
sage ich
würde
ja.
sagen, ich würde auch sagen, ja, aber ich weiß über mein Verständnis von Videospielen nicht, aber wie ich Videospiele sehe, was ich an Videospielen interessant finde, ist es tatsächlich, wie Christian schon angedeutet hat, dass das natürlich so ein bisschen, also dass ich es an Spiele interessanter finde, bei denen die Antwort nein wäre, weil Und ich glaube, das unterscheidet dann, das ist, glaube ich, die Trennlinie vielleicht, wo man Horizon gut findet oder Horizon uninteressant findet. So ein bisschen. Weil wenn ich mir angucke, was sind die Spiele, die bei mir am meisten hängen bleiben, das sind die Spiele, wo Gameplay und Erzählung eben wirklich untrennbar sind auf eine Art, dass, und ich will jetzt gar nicht reden, das Medium nutzen, bla 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 bla, aber wo, das ist für mich einfach so wie emotionales Vokabeltraining. Oh mein Gott, mein Metaphern-Game ist katastrophal, aber egal. Das funktioniert einfach für mich besser, wenn ich's tue. Es funktioniert für mich nicht gut, wenn mir was nur gesagt wird in einem Spiel, weil das, ich hab einen Controller in der Hand und ich interagiere mit dem, was das Spiel macht. Und da bin ich in einem anderen Mindset einfach, wo das besser funktioniert, wenn das wirklich ja, dann eine gewisse Stringenz drin ist. Und ich glaube, das ist im Kern, und ich sage nicht, dass eins besser ist als das andere, ich glaube, es sind verschiedene Perspektiven auf Spiele vielleicht. Und ich glaube, dass da so ein bisschen die Linie verläuft, ob Horizon für einen funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
Einerseits ist die Frage natürlich schwer zu beantworten, weil das ja so ein bisschen Auslegungssache ist, wie weit man das dehnt, ne? Also was ist immer die Story von einem Spiel und was genau ist das Gameplay, wo sind die getrennt, wo greifen die ineinander? So, das ist wahrscheinlich nicht so immer ganz klar zu sehen, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel das bei den Souls-Sachen sagen würden, die könnte man auch als Taktik-RPG wahrscheinlich machen, man hätte die Story noch. Das würde aber dann nicht, das wäre dann aber nicht die gleiche Erfahrung. Die Story würde sich ganz anders irgendwie übersetzen ins Gameplay. Aber ich sehe es auch ein bisschen wie du, weil ich das Gefühl hatte, als wir so Sachen bekommen haben wie hier Pokémon Legends Arceus oder wie man das ausspricht, wo es dann tatsächlich nur darum geht, diese Monster zu entdecken oder so zu fangen. Ich habe das Gefühl, dass man aus Horizon unterschiedliche Spiele hätte machen können. Und dass es schon so eine leichte Dissonanz gibt, dass wir im ersten Teil diese ganzen Monster sehen und fragen, warum sind die eigentlich hier? Was ist eigentlich mit denen? Und im zweiten Teil ballern wir die halt auch immer noch ab und um, weil das halt das Horizon-Gameplay ist. Aber es geht eigentlich nicht mehr so richtig darum. Und ich fände, glaube ich, ein Spiel interessanter. Aber ich finde an sich solche Open-World-Spiele einfach interessanter, wo es nicht darum geht, zu Punkt X zu reisen und dann einen Knopf zu drücken und dann geht da die Mission los, sondern bei denen ich mir die Welt erschließe und darüber dann mehr darüber lerne und ein bisschen überlegen kann, wo gehe ich zuerst hin. Und ich glaube, dass Horizon total krass das Potenzial eigentlich hätte, über diese Tiere und das durch das Kartografieren irgendwie der Welt und das Überschreiben oder sowas noch mehr und interessantere Sachen zu erzählen, als es das so für mich jetzt gemacht hat. Ich verstehe, dass man sagen kann, wenn man dann alle Nebenquests macht oder noch 100.000 Sachen macht oder sich so richtig reinfuchst, dann ist da auch mehr drin, als ich jetzt gesehen habe beim ersten Mal. Es ist jetzt einfach so ein bisschen eine Diskrepanz, auch weil wir die erste Folge jetzt auch so ein bisschen weit geschoben haben und es auch so lange her ist, dass ich es gespielt habe. Aber ich sehe hier schon immer noch eigentlich so ein anderes Spiel drin, was man halt leider nicht gemacht hat. Und dann ist es ja so die Sache, ich glaube, in der Debatte, wo es das stark gab, war bei Bioshock Infinite, wo auch alle so gemeint haben, warum ballert man da jetzt eigentlich noch die ganze diese Leute um irgendwie? Warum ist das kein anderes Spiel geworden? Und dann sagt man, ja, weil es sich nicht verkauft. So, also es ist ja schon erstaunlich, dass wir ein Spiel also in diesem Bereich, das hätten wir ja vor Jahren nicht gedacht, mit einer quasi schon grundsätzlich politischen Story mit einer jungen Frau in der Hauptrolle und sowas, dass wir das überhaupt quasi jetzt so bekommen in dem Sinne. Aber ich denke auch, dass wir in der Kritik schon immer aufmachen sollten, was ginge aber auch oder was könnte man doch noch daraus machen. Und ich glaube, da hätte man noch andere Möglichkeiten, als die hauptsächlichen Handlungen, die man macht, halt craften und gegen halt Dinosaurier zu kämpfen, das dabei zu lassen und das halt im Gegensatz zum ersten Teil halt nur in so Details zu erweitern. Das stört mich einfach auch ein bisschen an dem Spiel, deswegen finde ich es nicht so interessant, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt vieles, was es halt in dem Teil gibt, auch im ersten Teil irgendwie schon gemacht. Aber ja, ich denke auch, das ist hier halt getrennt. Ich finde, es ist schon eher eine typische Art von AAA-Game Design, wo es einerseits die Story gibt und die wird hauptsächlich in Zwischensequenzen erzählt und das andere ist halt dann das Gameplay, was man macht, ja. Und ich finde das halt persönlich, also wisst ihr, zum Beispiel so ein Spiel wie Red Dead Redemption 2, da muss ich sagen, da finde ich das Gameplay von Horizon tausendmal besser, weil das ist ja, Red Dead Redemption 2 ist ja nur on Rails, stell dich exakt hier in diesen gelben Punkt und mach das. Bei Red Dead Redemption 2 finde ich aber die Zwischensequenzen irgendwie unterhaltsamer und moralisch fragwürdiger und denke dann auch, was war das denn, diese düstere Stimmung? Das gefällt mir dann da besser und sowas. Und ich glaube deswegen, ich kann sowas auch immer noch spielen, aber dann muss für mich, glaube ich, müssen beide Teile irgendwie sau interessant sein. Ich würde nicht sagen, das Spiel das gar nicht so stark trennen können oder sowas, aber mich hat das halt hier nicht so krass gegriffen. Das wäre so mein Fazit auf diese Frage, genau.
Ich möchte noch mal, also weil ich gesagt habe, ja, aber für mich ist das ja, aber für mich ist es mit allen Spielen, wie gesagt, möglich. Also das ist für mich keine Schwäche von Horizon. Ich finde, man kann das bei allen Spielen machen. Du kannst aus jedem Spiel ein anderes Spiel machen, wenn du willst. Deswegen gibt's ja zum Beispiel auch ganz viele D-Makes und 2D-fications und so weiter. Das sind völlig andere Spiele oder Fan-Games. Und trotzdem hast du immer noch dieses Spiel drin. Du kannst auch Celeste völlig anders machen. Und es ist immer, kann immer noch die gleiche Aussage haben. Mhm. Es geht, glaub's mir.
Beispiel. Weil ich glaube, Celeste ist ein perfektes Beispiel für mich, das habe ich damals reviewt tatsächlich sogar, wo das absolut Hand in Hand geht, die Erzählung. Und es ist eine simple Metapher. Celeste ist so ein 2D-Plattformer, wer den nicht kennt. Und es geht darum, die Hauptfigur erklimmt einen Berg und dieser Berg ist eine Metapher dafür, dass sie Probleme in sich überkommt. Das wird dann auch in Zwischensequenzen noch thematisiert. Aber immer alles, was ich in diesem Spiel tue, ist verbunden mit dem Überkommen dieses Berges. Und ich bin immer in dieser Metapher drin. Deshalb ist Celeste ein fantastisches Beispiel. Celeste würde nicht, glaube ich, funktionieren mit dem Erzählen dieser Geschichte auf diese Art, die so emotional für mich nicht funktionieren, wenn es eine Visual Novel wäre. Dann andere, dann wäre es emotional ein anderes Spiel. Genauso aber wenn es
Da ist der Knackpunkt, dass du jetzt gesagt hast, für dich. Weil ich glaube,
das das habe ich vorhin aber auch gesagt. Ich glaube, das ist da, besser oder schlechter genannt. Ich glaube, es ist
Das war jetzt nicht als Kritik, sondern nochmal, ich glaube, das ist der Knackpunkt, wo man dann sagt, okay, grundsätzlich kann man jedes Spiel auch als anderes Spiel machen, aber nicht für alle Menschen ist jedes Spiel gleichermaßen umbaubar, weißt du, weil wir einfach auch unterschiedliche Menschen sind und unterschiedliche Zugänge haben. Ich will nicht sagen, jedes Spielerlebnis ist subjektiv. Das ist auch zu platt. Man muss da immer differenzieren und ein bisschen genauer hinschauen. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die finden mehr Zugang über die eine Erzähltechnik und über das eine Genre und andere finden halt eher durch das andere. Und ich finde, Celeste mit dem Bergmetapher, das könntest du halt auch in andere Spiele machen oder in andere. Da könnte der Berg zum Beispiel auch einfach bei einer Visual Novel was ganz anderes sein. Da ist dann der Berg an Text, den du bewältigen musst zum Beispiel. Aber es ist dasselbe Prinzip. Es würde für dich nicht funktionieren, weil du vielleicht auch jetzt natürlich weißt, wie Celeste funktioniert, ne?
Also da sind wir jetzt aber auch an einem Punkt, wo es natürlich da muss man, glaube ich, wieder aufpassen. Ich glaube, Videospiele sind auf jeden Fall ein unglaublich subjektives Medium, weil mehr noch als bei einem Film, sogar bei einem langen Film wie The Irishman, muss man Bock drauf haben. Ich habe The Irishman nie beendet. Man muss wirklich Bock drauf
um das jetzt
haben,
mal kurz hier einzustreuen. Ja, okay.
Sorry.
Das ist völlig cool. Random, The Irishman.
Ist Teil meiner Brand, dass ich für Irishman zu langweilig
finde. Du könntest auch The Batman sagen, der geht auch 3 Stunden.
Hab ich auch nicht gesehen, fair. Nein, also beim Videospiel ist, glaube ich, ein subjektives Element sehr, sehr stark, weil man sehr viel mehr dafür tun muss, um ans Ende zu kommen. Bei The Irishman muss ich 3,5 Stunden auf der Couch sitzen, bei einem Videospiel muss ich sehr viel mehr tun. Ja. Aber ich glaube, man darf es auch dann nicht zu beliebig werden lassen, weil es geht immer noch ja auch um, was ich mal liebe zu hinterfragen bei Videospielen ist, warum wurden diese Entscheidungen beim Spiel getroffen? Und ein Spiel wie Celeste ist so dankbar für einen Kritiker wie mich, dass es seine Metapher so offen vor sich herträgt. Die Metapher ist, ich überwinde einen emotionalen Berg und im Spiel überwinde ich einen literal Berg. Und ich glaube, man muss immer auch hinterfragen, warum ist ein Spiel gemacht, wie es ist. Und ich finde, bei vielen Spielen, die ich mag, klare Antworten drauf. Ich finde, bei vielen AAA-Spielen, und das liegt dann auch wieder an kapitalistischen Zwängen, die mit der Produktion eines so teuren Spiels wie Horizon oder Assassin's Creed oder Far Cry oder Call of Duty zu tun haben, oft weniger befriedigende Antworten auf bestimmte kreative Entscheidungen, die weit drüber hinausgehen über das macht Spaß oder das ist eine Verbesserung von etwas, was es im Vorgänger gab oder das ist etwas, was gerade auf dem Markt erfolgreich ist. Ich glaube, es limitiert stark die Art der Spiele, die für mich funktionieren, dass ich das auf eine Art brauche. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn wir Videospiele tiefergehend kritisieren wollen. Und das ist, glaube ich, eine Fragestellung, dieses Warum sind Dinge so? Was tut das? Außer in Anführungszeichen Spaß machen. Nicht, dass ich was gegen Spaß habe, aber ich glaube, wenn wir in eine Videospielkritik reingehen, dann muss das eine ganz zentrale Frage sein. Und, um das vielleicht abzuschließen, dass ich schon wieder Horizon gespielt habe, obwohl ich Horizon 1 furchtbar fand und ehrlich gesagt auch mit Horizon 2 keine gute Zeit hatte. Ich befürchte, ich werde in 5 Jahren Horizon 3 spielen, weil irgendwie diese Serie so für mich am Rand dessen kratzt, und das habe ich vorhin schon mit dem Peak gemeint, zu dem dieses Gerüst des AAA, der AAA-Produktion da ist. Film oder kein Werk eines kleinen kreativen Teams, die irgendwie, das ist ja kein Lady Bird oder mein Filmvergleich, meine Güte, wenn man es mit den Videospielen einfällt. Das ist ja kein kleiner Film mit einem kleinen kreativen Kern dahinter, der aus einer gewissen Leidenschaft heraus entsteht. Das ist ein riesen Produktionspipeline und das geht auf diese Details zurück, die wir haben. Und trotzdem steckt in Horizon so ein authentischer menschlicher Kern irgendwo drin, den ich so nicht in anderen AAA-Spielen spüre. Das kommt in einem Assassin's Creed vielleicht mal in einer einzelnen Quest durch. Das kommt in einem Call of Duty sogar mal irgendwie durch. Aber Horizon ist für mich so ein Spiel, das so an der Wand kratzt zu dem AAA-Spiele möglich sind. Und für mich scheitert auf eine, aber interessant. Und während es für andere offensichtlich erfolgreich ist und deshalb wird es, glaube ich, einen dritten Teil geben. Und ich hoffe, dass ich den dritten Teil auch wirklich interessant finde. Weil dann, glaube ich, hat es ein unglaubliches Potenzial, dieses Genre von Spiel wirklich voranzubringen. So. Für mich hat es das noch nicht geschafft. Das ist mein Fazit jetzt. Aber ich glaube dran, dass es möglich ist.
Also, ich finde es halt immer schwierig, solche Sachen zu vergleichen. Also in Celeste habe ich zwar reingeworfen, aber mit einer anderen Prämisse. Ne? Es ging mir nicht
dankbar angenommen.
Aber es ging mir nicht dabei, weil du jetzt gesagt hast, warum werden Entscheidungen getroffen. Das ist bei einem, das ist genauso, wie du sagst. Also du kannst auch einen Marvel Cinematic Universe Film nicht mit Titane vergleichen. Das sind zwei, da werden Entscheidungen einfach aufgrund von Umständen anders getroffen. Diese Spiele, die wir hier besprechen, die entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Ne? Also da gibt's ja Sachzwänge. Und natürlich hat ein Blockbuster-Titel auch den Sachzwang, dass Geld wieder reinkommt. Und das fließt natürlich in viele Entscheidungen mit rein. Gerade spielerisch. Aber ich finde zum Beispiel, dass auf der erzählerischen Ebene dieses Spiel so weit geht, dass es jedes andere Open-World-Spiel 1000-mal übertrumpft, weil es eben so eine deutliche Haltung hat und diese Haltung auch erklärt, warum sie so ist und was das Problem daran ist. Und ich glaube aber, ganz ehrlich, dass dir Horizon 3 auch nicht gefallen wird, weil sie werden spielerisch wahrscheinlich jetzt keine 180-Grad-Drehung machen und daraus jetzt einen 2D-Pixel-Jump'n'Run machen. Werden sie nicht tun.
Nee, ich will kein Pixel-Jump'n'Run. Ich will, glaube ich, ich möchte, pass auf, ich... Hier ist mein Game Design Idee Pitch. Horizon 3 sollte mehr wie State of Decay 2 sein. Ich möchte starten in der Basis aus Horizon Forbidden West mit dem Team und den ganzen Figuren und Aloy. Aber der Twist: Ich kann jederzeit jede Figur spielen und eine davon als Teammitglied mitnehmen, um mit ihr gemeinsam irgendwas zu machen. Weil wenn Horizon die Geschichte erzählen, weil das Aloy nicht allein die Welt retten kann, dann muss das Gameplay widerspiegeln, dass Aloy nicht allein die Welt retten kann.
Da kann ich gerne mitgehen und ich finde, das wäre auch noch was man machen kann. Oder, dass man zumindest die Perspektiven wechselt, so wie es zum Beispiel in The Last of Us dann mal teilweise war. Weil das ist dann auch mechanisch wieder, geht dann wieder so in eine andere Richtung. Man muss, wenn man es nicht gleichzeitig spielt, dann sollte man zumindest im Wechsel spielen. Da gehe ich mit. Das würde ich gerne noch als Neuerung sehen. Aber ich meine, weil auch Christian, weil du gesagt hast, das ist jetzt mit dem Dinos abballern, ist dasselbe wie im ersten Teil. Ja, aber ich meine, wir sind natürlich einfach auch in dieser Welt, wo diese Dinos sind. Also ich meine, es ist ja auch schwierig dann zu sagen, wir ändern das Gameplay völlig und ignorieren die Dinos, die da jetzt durch die ganze Welt streifen.
Aber du bist sehr oft immer so apologetisch und sagst dann, ja, so im MCU kann man halt nur so einen Film machen und so ein Spiel kann halt nur so. Und ich muss sagen, ich stemme mich gerne immer dagegen und sage, warum jetzt nur die Dinos? Die haben wir jetzt im ersten Teil abgeballert, ballern wir die weiter ab. Warum kann ich nicht selber diese Verträge zwischen diesen Tribes schließen? Warum kann ich nicht überlegen, wen ich mir reinhole? Warum kann ich nicht die einzelnen Leute in der Basis vielleicht dann noch irgendwie und klar, ich kann dann bei der einen Person überlegen, bringe ich sie um oder nicht? Und ich denke, dass da wäre mehr drin gewesen. Und vor allem, was ich sagen würde, mehr ist Open-World-Spieler laden dazu ein, entdeckt zu werden, kartografiert zu werden, irgendwie so. Ich glaube, da wäre noch viel, viel mehr drin. Also, und ich finde, Horizon stößt mich dann immer so ein bisschen ab, dass ich denke, ah, das ist ja irgendwie interessant und das ist ja interessant. Ach so, ich muss jetzt hier wieder diesen Turm da hochklettern in diesem Cauldron drin und auf diesen Knopf drücken und so. Das finde ich ja nicht so spannend eigentlich. Und deswegen würde ich auch sagen, ich sage ja gar nicht, das darf es gar nicht geben, sondern ich finde die Teile daran auch interessant. Aber ich finde es nicht so interessant zu sagen, ich spiele es jetzt 50 Stunden und ich mache jede Nebenquest. Deswegen würde ich auch sagen, traut euch bei Guerilla, wenn ihr das Spiel so warmherzig auch machen wollt und es so viel um diese Charaktere geht, die miteinander wachsen, auch das Gameplay irgendwie da noch mit hinzubringen. So, das würde ich denn schon würde ich schon erwarten auf jeden Fall von dem nächsten Teil, dass man nicht nur sagt, es geht halt um Crafting und um diesen Kampf einfach. Das fände ich schon, glaube ich, einfach interessanter, weil weil das sich, glaube ich, irgendwie
anbieten würde. Das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Ich fände das auch interessant, wenn das mit drin wäre. Und ich finde nicht, dass es was Apologetisches hat, wenn ich sage, es gibt Sachzwänge, weil das ist nun mal Fakt. Also das
aber man muss sich auch gegen die Sachzwänge auch
gegen. Die Sachzwänge setze ich mich jeden Tag durch.
Auch hier im Podcast.
Das ist die E-Mails vom Chef, ja.
Aber genau, ich denke auch, dass es trotzdem noch geht mehr,
da ist Luft nach oben, aber es ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau Luft nach oben, finde ich, im Vergleich jetzt wirklich mit anderen Open-World-Spielen immer. Ne? Also deswegen meine ich, also mit den Vergleichen muss man immer vorsichtig sein, weil klar könnte man noch viel mehr machen, aber man muss auch immer schauen, in welchem Rahmen befinden wir uns. Und es ist nun mal kein Indie-Spiel. Da kann man, da trifft nicht eine Person die Entscheidung alleine, sondern da ist ein Riesenteam und so weiter. Und vielleicht gab's die Ideen alle, die ihr hattet, aber sie sind nicht durchgewunken worden. Und
deswegen ist das Spiel nicht so gut. Sorry. Deswegen ist das Spiel nicht so gut. Ja, und da hast du es gesagt. Genau. Die sind nicht durchgewunken worden. Kann ich auch nichts dafür. Sony winkt die das nächste Mal durch, macht das interessantere Spiel.
Sony, gib dem Team, Sony, du hast unendlich
Geld. Das meine ich doch mit Sachzwängen. Das meine ich doch mit
Sachzwängen. Aber es ist ja nicht ein Sachzwang, also, aber man kann ja nicht alles auch damit verteidigen. Aber ich weiß, was du meinst.
Nein, verteidige ich auch gar nicht. Ich finde ja auch ganz viel großartig, was du scheiße findest, ohne dass es ein Sachzwang ist. Aber.
Genau. Also, wollen wir hier auch nochmal sagen,
mein Fazit ist, es ist für mich das beste Open-World-Spiel seit dem ersten Teil und es setzt Maßstäbe in diesem Genre und ich freue mich auf den dritten Teil und bin gespannt, was damit passiert. Und ich bräuchte mehr Open-World-Spiele, die so eine klare Haltung haben, vor allem unbequemere, sie sind nicht mega unbequem, aber unbequeme Aussagen wie Antikapitalismus. Das ist in einem kapitalistischen System immer noch gefährlich, weil es natürlich auch die falschen Leute anpissen kann. Ne? Und Jeff Bezos kann sagen, hey, Moment, der Typ sieht aus wie ich und er ist der Böse, ich kauf das Studio und mach's dicht, ihr Wichser. Ne? Kann man auch machen. Also ich finde schon, dass das im Vergleich zum Beispiel zu Ubisoft, die immer sagen, politische Aussage, Meinung, Haltung, um Gottes Willen. Niemals.
Was auch interessant ist, weil die ja viel politische Aussage haben, das ist ja da ein reines Marketing-Ding.
Natürlich. Ja, natürlich. Aber ich sag's nur, also es ist deswegen, das war jetzt noch mein Fazit, weil ihr beide hattet eures, das ist jetzt meins und jetzt lassen wir die Leute doch darüber noch ein bisschen diskutieren. Jetzt
ballen wir noch ein paar Dinos ab hier, oder? Ich hoffe, ihr habt eure Eisbomben und eure Clearwater Traps schon ready. Daniel, du klingst, als würdest du noch was sagen wollen.
Nee, ich hab nur gefreut über die Hitzigkeit hier. Da ist auch mal Pfeffer drin.
Ist doch langweilig sonst.
Ja, es ist auch gut. Das ist doch Kritik. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel, was in Mission, die ich nicht gespielt habe, scheinbar passiert ist. Also, und das ist, will ich, glaube ich, noch sagen, Horizon 3 lasse ich mir gerne einfach dann komplett von dir erzählen, Lara, glaube ich. Dann wird viel Ärger erspart.
Und ich spreche dir das Audiobook.
Ich kann diese Begeisterung dann, glaube ich, vielleicht einfach nur die Begeisterung mitnehmen und den Rest muss ich mir dann gar nicht anschauen.
Ich mache das Audiobook.
So machen wir das. Und dann war's das, oder? Mit der ersten Folge Supercuts. Schreibt uns gerne, ne? Das Format ist noch neu. Feedback und so. Ihr könnt Cuts unterstützen. Ihr könnt Polygamia, kann man das unterstützen auch eigentlich?
Ja, indem ihr unsere Podcasts weiterverbreitet, hört und kommentiert. Aber finanziell sind wir, machen wir das nicht, nein.
Haben wir alles. Nein, und natürlich Superlevel auch. Und
genau. Gerne die finanzielle Unterstützung auch.
Ja, genau. Finanziert doch die anderen.
Honorare. Zum Beispiel das nächste für Lara bezahlen.
Und dann hören wir uns hier nächsten Monat zu Elden Ring, das ich bis dann auch wahrscheinlich schon wieder vergessen habe.
Also wir schauen mal. Wenn jede Folge so interessant und hitzig und spaßig wird wie die erste, dann sehe ich eine große Zukunft in diesem
Podcast. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Ciao.
Stelio.